Hallo Kolja.
Hallo Stefan.
Du bist ein Kommunalpolitiker. Leute, die meine Podcasts hören, wissen, dass ich ein kleines Faible für Kommunalpolitik habe, ohne mich selbst einmischen zu wollen. Ich bin also ganz anders aufgestellt als du, denn du wirst dich hier einmischen. Und mit hier meine ich in Frankfurt am Main. Und nachher ist bestimmt auch noch kurz Thema. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bahnhofsviertel, aus dem wir ganz konkret hier heute senden, wo wir uns heute getroffen haben, auch noch Thema sein wird. Wie mischst du dich in die Kommunalwahl ein? Am 15. März sind wir ja alle angehalten zu wählen.
Genau, ja. Ich bin der Vorsitzende der SPD in Frankfurt und Spitzenkandidat. Gemeinsam mit unserer Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig machen wir das als Spitzenduo. Und ich bin bisher noch kein Stadtverordneter. Ich mache so wie 99% aller in Frankfurt tätigen Politikerinnen und Politiker es ehrenamtlich.
Ja.
Und möchte es gerne nach der Wahl im Stadtparlament dann auch zu einem festen Bestandteil meines Lebens machen und über wichtige Entscheidungen in Frankfurt mitentscheiden.
Ja. Der Weg von dir hierher führt ja auch darüber, dass wir gemeinsam Olli kennen, der eure Wahlkampffotos macht. Das nur als Brückenschlag für alle, die hier Konspirationen vermuten, aber mein Interesse weckte das natürlich. Jetzt hast du schon gesagt, du willst Stadtverordneter werden. Also wir haben ein Stadtparlament, das hier in Frankfurt so heißt. Das sind 93 Sitze. In dem bist du noch nicht, aber du bist Parteichef.
Genau.
Hat man nicht typischerweise erst eine Parteikarriere und ist dann schon, wie genau funktioniert das in Frankfurt?
Naja, in Frankfurt, wir haben ungefähr 3500 Mitglieder in Frankfurt. Ich bin seit 17 Jahren jetzt in der SPD und habe mich hier am Anfang sehr zurückhaltend engagiert und dann immer mehr und immer mehr und bin jetzt eben seit 3 Jahren Vorsitzender gemeinsam mit Ina Hartwig und mache das ehrenamtlich. Es gibt, Ina Hartwig ist Kulturdezernentin, es gibt einige weniger, die das hauptamtlich machen, aber die allermeisten, auch Stadtverordnete, kriegen ja nur eine Aufwandsentschädigung.
Ja, also das ist ja ganz verrückt, wenn man das liest. Wir alle wissen, was ein Bundeskanzler verdient, 400.000 Euro oder so, und wir wissen, er hat keine Zeit, das auszugeben. Bei Landespolitikern ist es schon schwierig. Ich weiß aus den Stadtstaaten, Bremen, Hamburg, Berlin, dass es dort ein Teilzeitparlament ist. Also man kriegt nur so eine halbe Diät, ist aber volltags eigentlich da. So, man liegt dann also irgendwo bei 4.000 Euro. Und jetzt habe ich in Frankfurt gelesen, ich weiß nicht genau, wo es, aber es gibt ja Gemeindeordnungen und so weiter. Alle Stadtverordneten, also auch die, die die Schwelle überschreiten und einen erfolgreichen Wahlkampf machen und dann im Stadtparlament sitzen, sind dort als Hobbyisten und kriegen gerade so eine Aufwandsentschädigung von vielleicht 1.000 Euro im Monat.
Genau, es sind so ungefähr 1.000 Euro, bisschen was, also es ist leicht über 1.000 Euro. Genau, aber man muss so mit 20, 25 Stunden die Woche rechnen, Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Termine, die man wahrnehmen muss, sicher auch einarbeiten in Themen und dann vor allem ja auch draußen unterwegs sein in der Stadt.
Ja. So, was bedeutet 93 Leute, die 1.000 Euro im Monat dafür kriegen und eigentlich noch einen Hauptberuf haben?
Genau.
Bestimmen dann über 6 Milliarden Euro Budget.
Richtig.
Also am 15. März ist hier Wahl und am 5. März müsst ihr alle noch eine Budgetentscheidung, also nicht ihr, sondern die Stadtverordneten müssen eine Budgetentscheidung treffen.
Genau, also die Wahl ist am 15. März und Stand heute, sagen wir, wann wir aufzeichnen?
Ja, heute, wir zeichnen genau heute auf. Also es ist der 24.
Februar. Genau, und am 5. März ist die nächste Stadtverordnetenversammlung und da soll der Haushalt entschieden werden, genau 10 Tage vor der Wahl.
Ja, da sind dann sehr viele Leute, die haben einen Hauptberuf, die sind im Wahlkampf und dann müssen die großen Entscheidungen getroffen werden. Also wie das geht, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, aber es ist ja eh ein Mysterium. Die zweite Merkwürdigkeit, die du uns jetzt mal erklären kannst, die gilt erstmal so für Hessen. In Bayern sind ja auch Kommunalwahl. Dort ist es ein bisschen anders. Florian Jannik, der Oberbürgermeister von Erlangen, sagte mir, nee, in Bayern ist man eigentlich so König als Oberbürgermeister. Hier in Hessen nicht. Man steht nicht mal jetzt zur Wahl. Also Mike Josef ist mit plakatiert mit dir.
Genau.
Aber wer regiert jetzt die Stadt?
Genau, also die Stadt wird regiert durch den Magistrat, die Stadtregierung und der Oberbürgermeister Mike Josef, auch von meiner Partei, von der SPD, ist Teil dieser Stadtregierung. Und er ist, das trifft das, glaube ich, ganz gut, primus inter pares. Also er ist derjenige, der am Ende eine herausgehobene Position hat, weil er direkt gewählt wird. Unabhängig von der Kommunalwahl. Bei der Kommunalwahl wird das Stadtparlament, die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Mike Josef wurde vor 3 Jahren direkt gewählt und wird auf 6 Jahre gewählt. Das Stadtparlament, die Stadtverordnetenversammlung, wird alle 5 Jahre gewählt.
Also irgendwann kann es mal zu, alle 30 Jahre kommt es zu, ansonsten sind es Midterm-Election. Also diesmal ist ja wirklich Midterm so.
Absolut, ja.
Okay, also das warten wir dann einfach ab. Sag uns aber noch kurz, der Oberbürgermeister ist jetzt, wie du gesagt hast, einer unter Gleichen, genau so steht es auch im Gesetz. Der kommt aber von deiner Partei. Mhm. Er hat eine direkte Legitimation, kann aber Magistrat einfach überstimmt werden. Also die Zuständigkeiten thematisch sind das Sport, das weiß ich. Und ansonsten Hauptverwaltung Stadt oder wie auch immer, was, wie es so genannt wird.
Genau, also er ist auch noch der Sportdezernent. Er war es vorher schon und hat die Zuständigkeit für den Sport einfach mitgenommen in seine neue Funktion als Oberbürgermeister. Er macht die Tagesordnung. Jetzt wird es so ein bisschen technisch. Jetzt kriegt man so ein bisschen die bürokratischen, den Blick hinter die bürokratischen Kulissen. Er kann die Tagesordnung des Magistrats selbstständig gestalten. Das heißt, wenn Dezernenten, so heißen bei uns die Minister, sagen, sie wollen dies oder jenes auf die Tagesordnung setzen, muss es formal durch den Oberbürgermeister genehmigt werden. Mhm. Und er kann die Zuständigkeiten der Dezernenten bestimmen. Das ist sein, wie man immer so sagt, scharfes Schwert, die Möglichkeit zu entscheiden, wenn du, Stefan, als Planungsdezernent und Wohnungsbaudezernent nicht performt hast, könnte der Oberbürgermeister dir diese Zuständigkeit wegnehmen.
Das gilt für alle.
Für alle Dezernenten,
also
egal
auch,
welcher Partei.
Wir kommen nachher darauf zu sprechen, die zwei FDP-Dezernenten, die gesagt haben, dass sie nicht mehr mit der Mehrheit oder mit der Regierung sozusagen mitstimmen, denen ist das Amt einfach noch nicht entzogen worden, aber Mike Joseph könnte.
Es wird ja noch schwieriger. Er könnte ihnen die Zuständigkeit entziehen. Sie sind ja aber gewählt worden durch die Stadtverordnetenversammlung.
Also sie wären noch weiter im Amt,
sie würden weiter Geld bekommen, hätten aber keine Zuständigkeit mehr. Und da würde, glaube ich, nun fast jede Frankfurterin und jeder Frankfurter sagen, also geht's noch, die kriegen viel Geld und arbeiten nichts mehr dafür. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, dass Mike Joseph gesagt hat, die sollen sich weiter um die Themenbereiche Wirtschaft und Ordnung kümmern.
Genau, Sicherheit und Ordnung. Law and Order ist eins dieser jetzt sehr merkwürdig aufgehangene Dezernate. Okay.
Genau.
Dann sag es nur kurz zum Abschluss des Einstiegs. Wir haben es jetzt als Midterm-Election klassifiziert. Welche Wahl ist jetzt wichtiger? Die, bei der du der Spitzenkandidat bist oder in 3 Jahren, wenn der Oberbürgermeister Spitzenkandidat der Ein-Mann-Liste ist?
Das ist ja eine Fangfrage. Also natürlich ist die Wahl zum Oberbürgermeister eine ganz, ganz wichtige. Mike Joseph ist der mit Abstand bekannteste Politiker. Und die Frankfurterinnen und Frankfurter haben vor 3 Jahren eine ganz wichtige und richtige Entscheidung getroffen, indem sie ihn gewählt haben.
Ja.
Aber jetzt wird darüber befunden, welche Partei am stärksten in der Stadtverordnetenversammlung ist und welche Themen damit platziert werden können. Und deswegen ist diese Wahl auch wichtig.
Ja. Ich stand damals, als Mike Joseph gewählt wurde, vorm Römer und habe Uwe Becker herauskommen sehen, nachdem klar war, dass er es nicht wird. Mhm. Umgarnt von Ehefrau und Boris Rhein, der ja auch schon mal in Frankfurt angetreten ist und nicht gewann. Also es war einer der ganz wenigen Momente, wo ich dachte, es tut mir schon ein bisschen leid auch, so persönlich, weil es ist ja, darauf will ich jetzt gar nicht groß eingehen, aber eine Listenaufstellung, so ein harter persönlicher Kampf, der einfach und das Publikum entscheidet und man weiß, so richtig auf der Höhe ist eigentlich niemand bei diesen kommunalpolitischen Themen. Also es ist auch immer so eine göttliche Fügung, die dann kommt und so. Und das ist schon schwierig. So, die SPD ist im Wahlkampf, so wie alle, die ihre Posten haben wollen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also Frankfurt am Main ist die größte Nicht-Millionen-Stadt in Deutschland. So, wir sind eine sehr wichtige Stadt. Wir sind ein Einzugsgebiet für, keine Ahnung, 4,5, 5 Millionen.
5 Millionen
Kulturinteressierte, Drogenabhängige, was auch immer, ja. So. Es gibt genau 3 Videos, in denen man so ein bisschen nachschauen kann, welche Position du, Kolja Müller, so vertreten. Und diese Videos kommen zusammen vielleicht auf 1000 Views bei YouTube. Ich weiß also so ungefähr, was meine Themen sind, die ich dich gleich frage. Aber was sind jetzt die Wahlkampfthemen der SPD?
Das war eine schöne Herleitung. Ich würde gerne mit meiner persönlichen Biografie anfangen und dann ganz konkret auf die Themen eingehen. Ich bin Frankfurter Junge, ich bin hier geboren und groß geworden und habe, so sage ich das immer in einem Satz, eine Fußballsozialisation hinter mir. Ich bin in einen Fußballverein mit 5 Jahren eingetreten und bin mit Jungs groß geworden, die nicht die gleichen Startchancen hatten wie ich. Und das habe ich viele Jahre später erst, eigentlich als ich angefangen habe zu arbeiten, so richtig realisiert, was ich da gelernt habe. Nämlich, dass es natürlich auch in unserer Stadt Unterschiede gibt, wie Menschen behandelt werden, je nachdem, wie sie aussehen, wie sie heißen oder welches Elternhaus sie haben. Und dann habe ich angefangen, mich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen.
Sport ist auch Kultur, sagte man mir in der FAZ immer in der Sportredaktion.
Absolut. Das ist die Sportkultur, also Fußballkultur jedenfalls. Nein, aber ich habe mich dann mit Kommunalpolitik beschäftigt und mache das jetzt intensiv seit 15 Jahren im Bereich Wohnen. Und Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und das merkt man ganz stark in Frankfurt. Wer kann sich hier eine bezahlbare Miete leisten? Gerade auch hier im Bahnhofsviertel, wo wir sind. Ja, eins der Viertel, als ich damals ausgezogen bin zu Hause bei meinen Eltern, habe ich unter anderem hier im Bahnhofsviertel in der Münchner Straße mir eine Wohnung angeguckt.
Mhm.
Das ist jetzt fast 24, 25 Jahre her.
Wann hast du hier auch gewohnt?
Nee, wir haben die Wohnung nicht bekommen. Ich hätte es spannend gefunden damals. Ich wollte mit zwei Freunden zusammenziehen, eine WG aufmachen. Und wenn drei junge Studierende eine Wohnung suchen in Frankfurt, das war schon vor 25 Jahren ein Problem. Also das Thema Wohnungssituation, bezahlbares Wohnen, insbesondere für niedrige und mittlere Einkommen, ist unser Hauptwahlkampfthema. Warum? Weil es ein Thema ist, was hier vor Ort entschieden wird. Wir regeln hier nicht die großen Fragen der Weltpolitik, aber wir regeln die konkrete Lebensrealität.
Ja, also auf Wohnen kommen wir gleich ausführlich zurück. Deswegen bremse ich dich an dieser Stelle ein bisschen, denn ob das Weltpolitik ist, können wir gleich mal aufwerfen. Ich habe als zweites, und du kannst es bestätigen, Bahnhofsviertel Sicherheit ist schon Top 2.
Ja, gehört zu unseren Top 4 Themen. Mhm. Wir haben 4 zentrale Themen.
Was sind die anderen drei? 2?
Wirtschaft, die wirtschaftliche Stärke unserer Stadt beibehalten und ausbauen und das Thema Bildung, insbesondere Schulung, Schulen sanieren und die Kinderbetreuung sichern.
Okay, sehr gut. Ich habe mir auf Platz 3 hier Mobilität mit aufgeschrieben. Also Radwege ist das eine. Jetzt ist ja dein Hauptberuf bei unseren Verkehrsbetrieben.
Mhm.
Ich möchte nur kurz ein Grußwort von meiner Tochter da lassen, dass die Stresemann-Allee Gartenstraße jetzt Friedensbrücke heißt.
Ja.
Nimmt wirklich sehr viel kognitive Last aus der Planung, wie man jetzt von Goldstein aus in die Innenstadt kommt.
Sehr gut. Das heißt, sie nutzt regelmäßig die 12, ja?
Nur privat. Also Schulweg ist zum Glück zu Fuß, auch in der Weiterführenden und so. Aber es war doch ein anhaltendes Problem, kurz vor Main, wenn man dann doch in Sachsenhausen bleiben wollte, nochmal zu überlegen, welche Haltestelle ist das jetzt? Und dann gab es eben 4, glaube ich, die Stresemann-Allee im Namen haben. Eine davon noch eine S-Bahn-Station. Jetzt heißt sie endlich einfach Friedensbrücke, was auch total Sinn macht. Gut, Wohnen. Also das Wohnthema betrifft alle. Ist wirklich ganz erstaunlich. Ich bin jetzt nicht unter Milliardärskreisen in Frankfurt unterwegs, aber es gibt, finde ich, kein Milieu mehr, keins von Leuten, die das nicht als Problem haben und sagen, ich brauche eigentlich mal ein Kinderzimmer mehr oder was auch immer. Von daher, es ist schon ein bisschen Weltpolitik, weil Frankfurt ja in allen Vergleichsgrößen immer rangiert und sich mit Weltstädten vergleicht. Wir sind ja jetzt Frankfurt halt. Und ich habe mal ein paar Zahlen, das ist ja wirklich ganz erstaunlich. Also als ich hergezogen bin, 2011, das ist jetzt 15 Jahre her, haben hier 130.000 Menschen weniger gewohnt.
Mhm, genau.
Das ist wirklich erstaunlich.
Einwohnerzahl von Offenbach, unserer kleinen Nachbarstadt.
Ja, also ungefähr. Das ist mehr als meine Heimatstadt Jena.
Mhm.
So, mehr als Jena wurde einmal hier, aber es wurde ja nicht wirklich angebaut, sondern es ist alles so in der Stadt.
Genau.
Und da kann man sich ja überlegen, wie käme man überhaupt dazu, als Politiker das Problem zu sehen, wenn es auf so vielen vertikalen, horizontalen Ebenen einfach stattfindet. So, ihr habt, diese Zahlen nenne ich jetzt mal, 50.000 Wohnungen genehmigt, 38 Wohnungen gebaut. 38.000. Und es gibt einen Leerstand von 13.000. Das macht aber in Quote 2,3%. Also Frankfurt ist schon ganz schön voll eigentlich. Das heißt, was diese Zahlen angeht, ziemlich ausgereizt. 77% Mieterquote, diese Zahlen kennst du bestimmt auch. Aber vielleicht, oder ich habe dich in einem Talk gesehen, wo dir Quizfragen gestellt wurden und du konntest alle beantworten. Wie viele Krankenhäuser, wie viele U-Bahn-Linien und so weiter und so fort. Ja? Aber wie viele Milliardäre wohnen in Frankfurt?
Oh, die ist gut, die Frage. Kriege ich Schätzantworten?
Ich sag dir eine Zahl und es reicht, wenn du sagst mehr oder weniger.
Ja, okay.
10.
Mehr.
Ja, 13. Also bei 13 ist relativ sicher. Das sind Zahlen von Henley und Partners, auf die verweisen viele. Die haben ein New World Wealth, World's Wealthiest Cities Report. Also es wird direkt auf die Städte. Frankfurt auf Platz 16 übrigens weltweit.
16.
So, wie viel Centimillionäre, also Millionäre, die mehr als 100 Millionen, und es geht um investierbares Vermögen, also es muss nicht liquide sein, aber Gebäude, die man liquidieren könnte, wie auch immer, Menschen in Frankfurt, die mehr als über 100 Millionen privat verfügen.
Mehr als 13 jedenfalls.
Ja, 132. Also wir sind jetzt schon in diesem super rich,
wirklich absolut.
Super rich. Ja, da haben wir schon so 140 Leute. Und jetzt kommt aber die Zahl, die mich überrascht hat. Denn beim Thema Wohnen spielt ja die Immobilie eine große Rolle.
Absolut.
Und die ist ja in Frankfurt sehr im Wert gestiegen.
Ja.
Weshalb sehr viele Leute auf dem Papier Buchwert, also sie könnten es liquidieren, machen es natürlich nicht, weil sie selber drin wohnen, aber die trotzdem Millionäre sind.
Mhm.
Und jetzt will ich dich fragen und auch die Hörer, wie viele Millionäre leben in Frankfurt am Main in einer Stadt mit 780.000 Einwohnern? Du weißt, wie groß das Westend ist, Sachsenhausen, Nordend.
Ja, ich glaube, es sind ein paar hundert. Ich würde jetzt mal sagen 500.
So, jetzt kommt eine Zahl, die ist so schockierend, aber sie stimmt. Ich habe sie mehrfach überprüft, nachgelesen. Ich habe mit KI-Hilfe nochmal Plausibilisierung angestellt, wie auch immer. Es sind 80.000. Es sind 80.000. Jeder achte Einwohner von Frankfurt am Main ist laut Buchwerten, über die man selbst verfügt, Millionär. Was bedeutet?
80.000.
So, in ganz Deutschland gibt es 1,5 Millionen Millionäre. Diese Zahl hat sich allein in der Amtszeit von Angela Merkel verdoppelt. Und wir wissen ja, dass die Krisenbewältigung ab 2008 sehr dazu beigetragen hat, dass eine Vermögenswertinflation stattfand. So, jetzt haben wir eine Mietquote von knapp 80%, aber wir haben auch eine Millionärsquote von 1:7. Das heißt, Frankfurt am Main ist eigentlich so aufgestellt, dass wir 8 Leute auf der Straße stehen haben. Einer davon ist Millionär, der ist fein durch, also der wohnt zumindest. Also sagen wir mal, er muss sich um Wohnkosten nicht mehr kümmern.
Ja.
So, wohnt in einer abbezahlten Immobilie. Dann haben wir einen, den wir so zur Mittelschicht zählen können. Und dann haben wir quasi 6 Leute, die nicht auffallen. Mir ist das immer wieder, ist ja auch diese Frage, man geht so durch die Stadt und alle Restaurants sind voll.
Mhm.
Wer sitzt dort?
Mhm.
Es sind eben diese 2. Und die anderen 6 sind ausgeblendet. Wer überholt einen in seinem Audi A6 auf der Straße? Ja? Es sind diese 2. Die anderen 6 sind ausgeblendet. Also schon in Frankfurt gilt, was ich im Podcast immer häufig für Deutschland anmerke, das Land ist so groß und so unüberschaubar, dass man sich manchmal in die Irre führen lässt, wenn man einfach ein Straßenbild sieht und sagt, hä, wo ist denn das Problem? Die Restaurants sind doch voll. Ja? Also es fahren doch teure Autos auf der Straße und man sieht die Armut einfach nicht.
Ich habe eine andere Zahl für dich. 50% aller Frankfurter Haushalte haben ein verfügbares Nettoeinkommen von 3.000 Euro oder weniger.
Und damit ist die Hälfte für Wohnkosten reserviert.
Genau.
Ja, diese Zahl kannte ich, die haben wir auch schon oft im Podcast, weil es ist einfach schockierend. Ja?
Ja.
Das Problem ist also, wir haben eine große Unsichtbarkeit beim Wohnen, bei Armut allgemein, und es schlägt sich nieder im Wohnen.
Ja.
Jetzt im Lichte dieser Zahlen und in Überprüfung eurer Wahlambitionen und Wahlprogramms, wo sind die Einflugschneisen für die Hilfe?
Mhm.
Und mit Hilfe meine ich jetzt einfach elementare Hilfe für die Stadtbevölkerung.
Vielleicht noch ein, zwei andere Zahlen, um das Zahlenroulette, was wir hier spielen, zu komplettieren. Frankfurt ist die 5. Stadt Deutschlands. Du hast es schon gesagt, die größte Nicht-Millionenstadt in Deutschland. Wir sind die 5. Wir sind aber, was die Platzkapazitäten angeht, die Fläche, nur auf Platz 44. Das ist die Größenordnung von Münster.
Ja.
So, und das heißt, auf dieser Fläche sind in den, wie du gesagt hast, in den letzten 12 Jahren ungefähr 130.000, 140.000 Menschen dazugekommen. Das bedeutet, mit den althergebrachten Mitteln, Fördermittel, Förderprogramme aufsetzen, kommen wir nur noch bedingt weit. Was wir machen müssen und was wir jetzt machen wollen mit unserem Wahlprogramm, ist, den Wiener Weg einzuschlagen und mit einer Entwicklungsgesellschaft, die der Stadt gehört, Flächen zu kaufen. Das in den Fachdiskursen wird das aktive Bodenpolitik genannt. Wien hat damit vor über 120 Jahren angefangen.
Ja.
Die haben Flächen so entwickelt, dass immer klar war, da dürfen nur bestimmte Mieten genommen werden. Und wir nehmen ja wahr, dass in Frankfurt die Bankenkrise, als wenige rund um den Globus sich verspekuliert haben, dazu geführt hat, dass sehr, sehr viel Kapital in den Wohnungsmarkt geflossen ist. Und deswegen ist der Druck so groß auf der Wohnungsfrage. Und deswegen müssen wir gegensteuern. Und es geht nur, wenn die Flächen in öffentlichem Besitz sind und auch in öffentlichem Besitz langfristig bleiben.
Also das Wiener Modell, Wien ist der größte Vermieter der Welt.
Genau.
Das ist natürlich extrem ambitioniert. Und ich würde auch sagen, Wien ist eine der ganz wenigen Städte, mit denen sich nicht mal Frankfurt vergleichen kann, so, ja, auf vielen Ebenen. Aber du hast ja eben auch Münster angesprochen. Münster hat 310.000 Einwohner, ist also ein bisschen kleiner als die Hälfte von der Einwohnerzahl, aber flächenmäßig gleich groß. In Münster war der Druck so hoch, ich trage dir jetzt mal das SOBO-Modell vor. Es geht um das sozialgerechte Bodennutzungsmodell.
Das aber aus München kommt.
Aus München, aber in Münster wird es angewendet. Klar, in Bayern steht es natürlich auch in der Verfassung, dass man mit Boden entsprechend umgehen muss, aber da kümmert sich ja keiner so im Detail drum. Nun gut, also in Münster, seit 2014 ist die Kernregel, Stadt stellt nur Bebauungsplan auf, wenn mindestens 50% der Fläche von der Stadt besessen wird. Also keiner baut einfach so an der Stadt vorbei. Das kennen wir natürlich in Frankfurt auch mit Erbpachten und so, ne, dass man nicht mehr verkauft, wie auch immer. Aber 40% der Stadt sind ja schon weg. Vergabe städtischer Grundstücke, mindestens 60% der Wohnfläche muss geförderter Wohnraum sein. Plus zwingend Konzeptvergabe. Man macht es nicht höchstpreisend. Also sehr viele Punkte, die, von denen ich einfach intuitiv sage, wow, das ist ja richtig gut. Münster tritt immer als Zwischenerwerber auf. Also man kann nicht einfach von einem zum nächsten verkaufen, sondern es kommt immer das Konzept dazwischen. Die Stadt sagt, jetzt nicht höchstbietend, sondern da braucht eine Familie drei Kinder oder da sind noch drei Kinderzimmer, das Haus wird nicht abgerissen, wie auch immer. So, Münster wird von der CDU regiert. Was ich sehr erstaunlich finde. Das zweite Beispiel Ulm, also erkläre ich dir, also den Hörern vor allem, du kennst es ja sicherlich. Warum ist sowas hier in Frankfurt nicht möglich, dass die Stadt zwingend als Zwischenhändler, das ist das Höchstbietungsprinzip, einfach gar nicht mehr gilt?
Mhm. Am Ende war es der mangelnde politische Wille, muss man fairerweise
von
sagen.
Wem?
Naja, so ein bisschen von allen, würde ich sagen. Wir haben in den letzten 10 Jahren, in denen ich das gut überblicken kann hier in Frankfurt, viel gemacht. Du hast die Zahlen genannt, wie viele Wohnungen gebaut, wie viele genehmigt wurden und so weiter, aber es reicht einfach nicht. Und der Immobilienmarkt ist sehr stark in Frankfurt.
Sehr stark, meinst du sehr teuer?
Ja, er ist sehr teuer, aber auch die Immobilienlobby ist sehr stark in Frankfurt.
Ja.
Und es gibt natürlich auch politische Kräfte, die FDP, die CDU, die wollen es anders organisieren. Die sagen, der Markt regelt das. Und wir sagen, nein, die letzten 10, 15 Jahre haben gezeigt, der Markt regelt gar nichts bei der sozialen Frage in unserer Zeit. Wir müssen das politisch steuern. Und du hast gerade schöne Beispiele genannt, wo es schon so läuft. Und deswegen gehen wir jetzt den ersten Schritt. Wir wissen aber auch, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
Ja, was ist der erste Schritt? Also das Wiener Modell?
Der erste Schritt ist eine Entwicklungsgesellschaft gründen, die wir als Akteurin auf dem Wohnungsmarkt platzieren.
Flächen kaufen und bauen.
Flächen kaufen und bauen, das muss gar nicht die Entwicklungsgesellschaft machen. Wir haben ja immer noch eine gute, starke Wohnungsgesellschaft, die ABG in Frankfurt, die das dann auch bebauen kann. Aber wenn der Grundstückspreis wegfällt, wird natürlich auch die Erstellung der Wohnungen günstiger.
Ja.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir hier in Frankfurt vor einigen Jahren durch die SPD eingebracht, aber in der Koalition beschlossen, auch in Richtung sozialgerechte Bodennutzung gegangen sind und einen Baulandbeschluss verabschiedet haben, in dem wir auch festsetzen, dass 50% der Wohnungen gefördert sein sollen.
Ja. Dieses zweite Modell, bevor wir nochmal auf den Milieuschutz, der ja eine Frankfurter Modell ist, in Ulm gilt seit 130 Jahren. Also das ist nicht seit 2014 mal so neu. Ich habe noch diesen einen Fernsehbericht im Ohr, als ich darauf aufmerksam wurde. Also in Münster hat das Oberbürgermeisteramt einfach einen alten Juristen, den man mal in Dienst hatte, wieder zurückgeholt und gefragt, würdest du dich ins Feuer stellen? Weil es kann auch zu, was auch immer, juristischen heiklen Sachen führen. Also da ist es sozusagen ein Kraftakt gewesen, aufgrund von politischem Engagement und persönlichem Willen sozusagen. In Ulm ist es einfach seit 130 Jahren. Es gibt ein Ankaufbudget bis 15 Millionen Euro, kein neues Baugebiet ohne 100% städtisches Eigentum, also nur die Stadt, also, quasi nur noch diese Agentur, die du jetzt meintest, darf überhaupt tätig werden. Das ist kurz vor Sozialismus, aber es ist eben auch CDU-regiert. Also es ist ja anscheinend möglich, selbst in Lagern, bei denen wir sagen, irgendwas passt nicht, aber es scheint ja möglich zu sein. Ich will nur kurz nennen, das kommunale Vorkaufsrecht, das ist eben in Münster einfach genommen worden, ohne dass es so juristisch feststeht. Warum in Frankfurt, wo das viel mehr drückt, wo die Dichte viel höher ist, ja, was hindert uns? Und ihr sagt nicht nur CDU und FDP, sondern so allgemein, ja, wir haben paar mehr reiche Leute, die besonders und anderen Druck ausüben. Das Land spielt vielleicht auch eine Rolle. Gesetzgebung allgemein, steht uns da auch Gesetzgebung von außen im Wege?
Also wir haben ja auch in Frankfurt diese Situation und ich finde, es gehört auch so weit dazu, auch selbstkritisch zu sein, dass auch die SPD nicht immer alles richtig gemacht hat. Und in den 90er Jahren hat auch unter Beteiligung der SPD in der Stadtregierung die Stadt viele Flächen verkauft. Und jetzt ist es so, dass Flächen vielen Privaten gehören. Vielleicht eine weitere Zahl zu unserer Stadt. Wir sind ungefähr 250 Quadratkilometer groß. Von diesen 250 Quadratkilometern gehören 42% der Fläche Privaten. Die anderen 58 gehören der Stadt, dem Land, öffentlichen Einrichtungen, aber da muss man ja den Flughafen abziehen, den Main, Parks, Straßen und die bebauten Grundstücke. Das heißt, die Bewegungsmöglichkeit für uns, Wohnungen zu bauen, soziale, kulturelle Infrastruktur, ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Mhm. Jetzt hat ehrlicherweise auch das Land, und das haben wir in Frankfurt für die, die hier unterwegs sind, Mainzer Landstraße, Nähe Messe, ein Riesenareal dieses Jahr seit 25 Jahren leer stehen lassen, das alte Polizeipräsidium. Das hat das Land vor 6-7 Jahren höchstbietend verkauft, anstatt es per Konzeptvergabe, ne, wie du richtigerweise gesagt hast, zu vergeben. Da hätten wir Wohnungen bauen können, Schulen bauen können, Turnhallen bauen können. Wäre alles notwendig gewesen, ist alles notwendig, hat das Land nicht gut gemacht, schlecht gemacht. Und der Investor, der das gekauft hat, ist jetzt pleite gegangen.
Ja. Wenn man für 200 Millionen kauft und die haben ja Schwungmasse 1,5 Milliarden oder so gehabt in Düsseldorf. Und
dann insgesamt, genau.
War es alles sehr, ja, finde ich auch. Also wenn wir jetzt einfach bei großen Zahlen sind, ich will es nur mal gegenüberstellen. Das ist jetzt gar nicht so als Konfrontation, weil das ist nun wirklich eine Entwicklung. Wir haben in Frankfurt Stadtteile wie das Westend. Wenn man da heute baut, ist einfach völlig klar, Kaufpreis 12.000 Euro Quadratmeter. Wir haben aber auch Nied und Griesheim, das ist ja bei mir hinten, nur auf der anderen Mainseite. Und wenn man Altbau kauft, vor 1991 gebaut, 2700 Euro der Quadratmeter, wenn man dort Neubau kauft, 7900. Mhm. Also da sehen wir einfach eine klare Entwicklung. Wenn jetzt einfach gesagt wird, ja, wir müssen neu bauen, statt Altes zu ertüchtigen, ist man sofort in kurz vor Westend. So.
Ja. Und wer kann sich das leisten? Jetzt Niemand. Sind es vielleicht die 80.000 genau. Millionäre, ja, genau. die du angesprochen hast.
Die kaufen natürlich, ohne finanzieren zu müssen.
Genau.
Also die profitieren ja so ein bisschen von schon sinkenden Preisen. Aber weil die Finanzierung mit Zinswende oben drauf kommt, muss man eigentlich alle Gebäudepreise, die wir in Frankfurt haben, wenn es um Familien geht, verdoppeln. Weil das ist der Preis für Familien. Während Millionäre einfach Cash zahlen und die Hälfte ausgeben. Und das mal mit konfrontiert, auch allein, weil wir nachher drauf wieder zurückkommen, die MDAX und DAX-Konzerne schütten dies Jahr Dividenden in Höhe von 63 Milliarden aus, während die Kommunen ein Defizit von 31 Milliarden vermelden. Also Faktor 2 mehr private Aneignung von, da fragt man sich so ein bisschen, wo sind diese Konzerne? Naja, schon auch in den urbanen Zentren. Dort sind auch die Mitarbeiter, die müssen die Miete bezahlen und so weiter. Ja. Also wir haben weiter diese Verlagerung in die Vermögenspreise, wo Leute Cash, weil sie das Geld haben, ganze Straßenzüge wegkaufen, während die Kommunen sagen, und du hast ja die Programme genannt, wir würden gern ankaufen, wir würden gern entwickeln, aber wir haben deutschlandweit 30 Milliarden Miese. Also Frankfurt steht noch relativ gut da, aber auch Frankfurt ist sozusagen aufgebraucht. Es gibt schon von Land und Bund Vorgaben, die Frankfurt aus eigenen Steuermitteln eigentlich bezahlen muss. Also eigentlich sind alle Kommunen unter Wasser, was das angeht.
Absolut, sind alle Kommunen unter Wasser. Das hat ja der Deutsche Städtetag im letzten Jahr sehr deutlich transportiert, Richtung Bund, Richtung Land auch. Ja. Sondervermögen, das über die Länder verteilt wird, davon kommen, das ist meine letzte Zahl, etwa 200, 220 Millionen Euro in Frankfurt an. Mhm. Will es mal in Relation setzen, wir haben Einnahmen dieses Jahr von ungefähr 3,1 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen. Das ist ja die einzige Steuer, die wir direkt einnehmen, von der wir direkt profitieren. Wir zahlen aber rund 1 Milliarde Euro durch verschiedene Programme ans Land.
Genau.
Und per Saldo bleiben dann 700 Millionen beim Land. Und das ist eine Größenordnung, wo wir als Stadt, wir haben verschiedene Großprojekte jetzt vor der Brust, wir wollen einen neuen Stadtteil entwickeln, da gab es einen Grundsatzbeschluss, wir wollen die städtischen Bühnen bauen, Oper und Schauspiel. Da gehen ja nicht nur Frankfurterinnen und Frankfurter rein, da kommen ja Menschen aus ganz Hessen, da kommen Menschen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Und da gibt es im Moment noch keine Zusage des Landes, sich finanziell zu sich finanziell einzubringen.
Ja, die Bühnen habe ich hier mit Absicht mal ausgespart, da das so unser Podcast-Lieblingsthema ist. Und diese 1,7 Milliarden müssen bezahlt werden, ist ja völlig klar.
Genau.
Fast egal von wem.
Du bist schon bei 1,7, ich bin immer noch bei 1,2.
Ja, ich lebe schon so ein bisschen in der Zukunft, was wenn dann die Bebauung wirklich beginnt.
Gut.
Ja. So, wir haben noch ein Quiz für dich. Die teuerste Wohnung wird regelmäßig in Frankfurt verkauft, deutschlandweit. Weißt du, wo der Preis liegt 2025?
Pro Quadratmeter?
Nee, für die gesamte Wohnung. Sie ist aber 200 Quadratmeter plus.
Also die letzte, die ich abgespeichert habe, war im umgebauten Henninger Turm. Da haben wir, glaube ich, von 4,5 Millionen gesprochen. Das ist aber jetzt schon bestimmt 6-7 Jahre her.
Ja.
11 Millionen?
Nee, 6,9 Millionen waren es jetzt. Das entspricht 30.000 Euro pro Quadratmeter. Ist wirklich viel. Und ich will nur im Kontrast, also das sind nicht die teuersten Gebäude in Frankfurt. Wir haben 15 Verkäufe über 10 Millionen. Also
sind es Wohnungen
jenseits
oder
von Wohnungen. Also die teuerste Wohnung ist 6,9 Millionen, Einzelwohnung. Und jenseits, also ganze Häuser oder auch Immobilien für Gewerbe, Da sind wir mit 15 Verkäufen über 10 Millionen allein im ersten Halbjahr 2025 schon gut dabei. Und das teuerste private Gebäude war wohl eine Villa im Luisa-Park für 30 Millionen. Allerdings 2000 Quadratmeter, 25 Zimmer. Also kann man ja natürlich für viele Familien nutzen, wie auch immer
kann
das Konzept dann aussieht.
Kann man für eine vierköpfige Familie nutzen, ja.
Ja. Aber nur um diese eine Zahl zu nennen, du weißt wahrscheinlich, wie teuer der T1 von vor Frankfurt war, den die Allianz ganz kurz im Februar 22, bevor der Angriffskrieg in der Ukraine begann,
gekauft hat. Nee, das war ich tatsächlich
1,4
nicht.
Milliarden, also das teuerste Gebäude bislang.
Also ein Bürogebäude, ne?
Das ist ja ein reines Bürogebäude, genau. Da ist sonst nichts dabei. Gut, das Bahnhofsviertel. Wir sind ja hier und man muss, glaube ich, eine Präambel setzen, denn das Bahnhofsviertel ist also deutschlandweit bekannt. So, es gibt viele Bahnhofsviertel, aber das Frankfurter ist so ein bisschen special. Und ich glaube, man muss einmal ganz deutlich sagen, die meisten, die hier sind, fühlen sich pudelwohl und wollen auch nicht wieder weg. Es ist sehr beliebt. Just vorhin war ein Nachbar von uns hier, der wohnt im Bahnhofsviertel und arbeitet im Bahnhofsviertel. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so indiskret, aber er wurde vertrieben. Und zwar aus der Nidderstraße, weil die Stadt ein Gebäude gekauft hat, um dort einen, wie würde man es beschreiben?
Suchthilfezentrum.
Ein Suchthilfezentrum, in dem also sowohl Drogen verfügbar sind, als auch Hilfe, weil man das dann koppeln kann, wenn man es einmal als Hilfezentrum konzipiert. Ist das, um mal so einzusteigen, das größte Politikum dieser Stadt der letzten Jahre?
Es wird zu einem der größten, wie heißt es eigentlich, Politiker gemacht? Ja. Zu einem der größten Themen gemacht. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiger Baustein in einer Sicherheitsarithmetik für unser schönes Bahnhofsviertel, aber nicht der wichtigste.
Ja, also es gibt im Großen diesen Frankfurter Weg. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ich kenne ja diese Geschichte nicht. Also sie beginnt irgendwie 1994. Ein Konsumrausch, ist das so der erste gewesen, wo man mal gesagt hat, wir holen es, also gerade auch Ankauf und Konsum von Drogen, so aus dieser kompletten und das vor allem unsichtbaren Illegalität und sagen, hier machen wir das jetzt. Ist das so eine Pionierleistung von Frankfurt gewesen?
Ja, so wird sie jedenfalls immer wieder tituliert. Ich bin kein Drogenpolitik-Experte, aber richtig und wichtig, finde ich, war, ist in Frankfurt, dass wir Drogensucht als Sucht definieren, nicht nur als Delikt, also nicht nur repressiv vorgehen, sondern immer auch präventiv gucken beziehungsweise den Menschen helfen. Mhm. Und das ist ja auch jetzt dieses Suchthilfezentrum, es soll ein Hilfezentrum sein für kranke Menschen, so wie du und ich, wenn wir uns den Arm oder das Bein brechen, zum Arzt gehen, brauchen wir für diese Menschen, die suchtkrank sind, wo oftmals dann auch noch psychische Erkrankungen dazukommen, einen Ort, wo ihnen geholfen werden kann, aber vor allem auch, wo sie ihrer Sucht in einem sicheren Rahmen nachgehen können. Also wegkommen von der Straße, wegkommen von der schnellen Nutzung der Droge hin zu einer sicheren Aufenthaltsmöglichkeit, wo sie sich auch mal duschen können, wo sie auch mal schlafen können. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, in den Zahlen, die ich gelesen habe, hat man die Drogentoten von damals knapp 150, 1991, bis auf 25 im Jahr gesenkt. Und dann hat man aber, und das ist wahrscheinlich dann auch inhaltlich großer Diskussionspunkt, einen Wandel in der Drogenszene. Also es gibt neue Drogen, die anders funktionieren. Plus, und da, also es lässt sich schwer nachlesen, aber gibt es ein Wissen darüber, wie groß jetzt das Einzugsgebiet ist? Denn völlig klar ist ja, der Bahnhof spielt da eine maßgebliche Rolle. Also, dass man einfach sternförmig aus allen Himmelsrichtungen hier nach Frankfurt und dann eben weiß, okay, Bahnhofsviertel. So, wenn man Drogen braucht, kauft man sie hier. Ja. Wir wissen bei der Oper, das ist global. Also sowohl was Publikum als auch Leistungsrolle auf der Bühne angeht. Ja? Also es ist einfach globales Einzugsgebiet. Bei den Drogen sind wir hier einfach der hessische Spot, oder?
Ja, ich meine, wir haben ja nicht nur den größten und wichtigsten Flughafen in Deutschland, sondern auch den größten und ich glaube auch wichtigsten Bahnhof in Deutschland. Und deswegen ja, ist es so, du bist aus allen Teilen Deutschlands relativ schnell in Frankfurt. Und wenn du aus der Bahnhofshalle rausgehst, 50 Meter, bist im Bahnhofsviertel und hast dann die Möglichkeit, Drogen zu kaufen. Fakt ist aber auch, dass die allermeisten Drogen, im Wesentlichen Kokain, in den Bankentürmen konsumiert werden und nicht auf der Straße. Aber wie die Fachleute sagen, ist es so, dass jetzt vor allem Crack die Straße bestimmt. Und wir reden, wenn wir über das Suchthilfezentrum und über die drogenkranken Menschen sprechen, über ungefähr 250 Personen. Ja. Also es ist auch immer noch eine überschaubare Größe. Aber der Ansatz ist es zu sagen, das ist der Ansatz des Oberbürgermeisters und den teile ich, zu gucken, dass diese Menschen, die nicht aus Frankfurt kommen, auch wieder in ihre Heimatkommunen gehen und dort Hilfeangebote bekommen. Weil im Moment ist es so, dass im Rhein-Main-Gebiet die allermeisten sich einen schlanken Fuß machen.
Ja. Das ist natürlich, finde ich, so wahrscheinlich die größte Herausforderung in anderen Kommunen. Ich war bei einer Veranstaltung auf einem Podium mit Mike Josef, da ging es um diesen Frankfurter Bogen. Mhm. Also Kommunen, die innerhalb von 30 Minuten erreichbar sind, kriegen Hilfe beim Wohnungsbau, wenn und so weiter. Das hat man aber nie miteinander verknüpft, oder? Mhm. Also dieses Drogenthema ist immer ein eigenständiges Thema.
Ja, und nicht, ich wüsste jedenfalls, ja.
Findet keine Erpressung statt.
Okay. Aber da kommen ja auch nicht nur Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet, da kommen ja Menschen zum Teil aus Kassel, aus Süddeutschland und so weiter. Also es ist schon ein größerer Radius.
Ja. Jetzt ist es ganz erstaunlich, dass dieses Thema eure Koalition gesprengt hat. Also das Thema Wohnen, 80.000 Millionäre in der Stadt, hauptsächlich durch Immobilienpreise. Seit ich hergezogen bin, 14 neue Schulen, vor allem Grundschulen. Gleichzeitig der Nachmittagsausbau mit so ein paar Stolperfallen, auf die ich auch gestolpert bin und so, mit meinen Kids. Aber das hat alles nicht gereicht, um die Koalition zu sprengen. Also hier in Frankfurt kann man ja kurz sagen, derzeit sind es die Grünen, damals mit einem grünen Rückenwind natürlich stärkste Fraktion gewesen. SPD, Volt, ein Novum, ist in Frankfurt, ich weiß nicht genau, wo es das noch so gibt, so eine junge Europapartei, plus die FDP. Und plötzlich hieß es in dieser Frage nicht nur hier keine Mehrheit von der FDP, sondern so gar nicht mehr. Also klare Ansage noch im Juli für gar kein Thema mehr. Ein Dreivierteljahr vor der Kommunalwahl einfach die Koalition gesprengt. Wie kann das sein? Also ist das einfach, weil das medial so einen Druck gibt auf dieses Thema, weil das so attraktiv und Law and Order mäßig ist? Das kennt man sonst ja nur von der Migrationspolitik.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein? Es hat mit der FDP schon länger geknirscht in dieser Koalition. Hm. Und das Suchthilfezentrum war dann, das ist meine Lesart, der Tropfen, der bei der FDP das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber völlig, aus meiner Sicht, völlig sinnentleert, da aus der Koalition rauszugehen. Wir haben es ja dann trotzdem beschlossen Ende letzten Jahres. Das war auch wichtig, dass wir es beschlossen haben. Aber die FDP ist vorher schon rund 2 Jahre aufgefallen, dass sie immer wieder...
2 Jahre lang?
Das ist so meine, die Zeit, die ich so mitbekommen habe, dass die FDP einfach oft Probleme hatte mit Entscheidungen, mit Maßnahmen, mit Zielen, die die anderen drei Koalitionspartner mitgemacht haben. So, es hat ja jede Partei die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte einzubringen. Mhm. Und du hast es vorhin gesagt, die FDP war in der Koalition, ist in der Koalition für Sicherheit und Ordnung zuständig, auch für das Wirtschaftsressort. Und es gab dann sehr, sehr viel Druck aus der Immobilienwirtschaft insbesondere gegen dieses Suchthilfezentrum, weil aus der Immobilienlobby, glaube ich, viele Eurozeichen in den Augen hatten, wenn sie ans Bahnhofsviertel denken, wollten deswegen dieses Suchthilfezentrum nicht. Das ist meine Lesart. Und da hat dann vor allem die Wirtschaftsdezernentin, die jetzt als Spitzenkandidatin für die FDP antritt, mit einigen anderen die Reißleine gezogen.
Ja. Also die Gemengelage, da wir jetzt hier im Bahnhofsviertel sind, das ist ja nicht die einzige Bürofläche, die wir uns angeschaut haben. Wir haben einmal die Erfahrung gemacht, dass uns eine Bürofläche gezeigt wurde in der Taunusstraße, das ist ja hier gleich eine Parallelstraße, mit dem Verweis auf das neue Stadtviertel vor Frankfurt, also mit dem teuersten Gebäude Deutschlands und höchsten, wo es hieß, alles Bürofläche, da ist mittags was los, also das ist eine gute Gegend. Wenn nur nicht, in dem Falle wurde dann auf die Grünen eingehauen, die Grünen diesen Suchthilfeplan mit der Nidderstraße. Ja? Und das ist eben, das muss man sich dann verdeutlichen, in beide Richtungen jeweils 4 Minuten zu Fuß.
Absolut.
Also das ist ein ganz kleiner Kosmos, in dem die Allianz für 1,4 Milliarden ein Gebäude kauft und nur... du hast jetzt schon auf den Drogenkonsum dort angestellt, ja, also diese Pointe kann man ja durchaus machen. Und dann eben dieses Suchthilfezentrum, wo einfach Drogen mit Armut und Drogen mit Reichtum, ja, so.
Du fällst ja, also für alle, die Frankfurt nicht so gut kennen, du fällst ja aus dem Bahnhofsviertel, aus dem Elend von Drogenkranken, von obdachlosen Menschen in das Bankenviertel hinein.
Genau.
Und da gibt es auch keine natürliche Grenze oder so, sondern du bist dann sehr schnell drinne, ja. Vielleicht noch den Anlagenring, also ja. Die Taunusanlage, aber dann bist du drinne und das geht ja. Von einer Minute auf die nächste.
Ja, und es ist so verrückt, weil du sagst jetzt, es gibt keinen Landmark dazwischen, der ist für mich natürlich die Oper. So, ja, also man kommt auf den Willy-Brandt-Platz, ist sozusagen einmal über die Straße geradeaus aus dem Bahnhofsviertel und steht direkt vor Oper und Schauspiel.
Ja, stimmt.
Noch? Ist schon verrückt.
Ja.
Noch, genau, aber es wird ja so grob an der genau. Stelle da bleiben.
Ja.
So, jetzt hatten wir diese, typischerweise Kommunalpolitik ist immer nicht ganz so an die Parteien gebunden, aber ich will es einmal machen. Vor allem wir hier im Podcast gucken ja immer, was uns Tagesthemen Heute Journal so erzählen aus dem Bundestag. Und hier muss ich eine explizite Frage stellen, denn die FDP ist raus aus dieser Koalition gegangen, wodurch ihr Stimmengewicht unter die Mehrheit von 47 Sitzen, nämlich auf 43 fiel.
Mhm.
Und die Linken, die nicht in der Koalition waren, haben aber auch 7 Sitze. Dann gab es aber keine Verständigung darüber, ein Dreivierteljahr noch mit den Linken gesicherte Mehrheiten zu haben, sondern nein, der OB hat gesagt, jeder Dezernent kämpft jetzt mit den Stadtverordneten um eigene Mehrheiten, je nach Projekt. Erklär mir das kurz.
Naja, am Ende geht es darum, die Mehrheit im Stadtparlament, in der Stadtverordnetenversammlung zu haben und diese Linie war auch genau richtig. Wir haben ja zu Ende des letzten Jahres im Dezember in einer großen, wie ich finde, historischen Sitzung ganz entscheidende Wegmarken für Frankfurt erreicht. Wir haben den Grundsatzbeschluss für einen neuen Stadtteil, in dem ungefähr 7000 Wohnungen entstehen sollen, 5000 Arbeitsplätze entstehen sollen, den haben wir getroffen mit Zustimmung der CDU. Wir haben einen Erzieherinnenzuschlag von 200 Euro, ein Wahlversprechen von Mike Josef als Oberbürgermeister, umgesetzt mit der Zustimmung der CDU. Ja. Und wir haben...
Aber dieses Budget kommt... Woher? Ist das die Stadt selbst, die das mobilisiert?
Genau, das kommt aus dem städtischen Haushalt. Das hat die Bildungsdezernentin Silvia Weber, auch Mitglied meiner Partei.
Trifft ungefähr 20.000 Beschäftigte, also ist schon nicht ohne.
Und es sind 200 Euro. Natürlich wissen wir auch, du hast die Zahlen genannt, wie viel man hier für Miete zahlen muss. Das wird nicht jede Erzieherin und jeden Erzieher über die Schwelle heben, in Frankfurt zu wohnen, anstatt vielleicht in einem Vogelsberg oder im Wetteraukreis.
Ja, also... Eine kritische Markierung hier nur, aber die ist halt schwierig zu fassen, denn ich habe ein Buch über Familie geschrieben. Mit der Einstiegspointe, schafft doch das Familienministerium ab, weil das, was an Geld da mobilisiert wird, 15 Milliarden, fließt natürlich pro forma an die Familien, aber ist ja tatsächlich Vermietergeld. So, wenn die Stadt jetzt also anfängt, 200 Euro an die eigenen Beschäftigten zu zahlen, hat das einen nicht gerade positiven Einfluss auf sinkende Mietpreise, sondern das Geld wird ja direkt weitergereicht.
Ja, es sind ja nicht nur eigene Mitarbeiter, sondern es sind Erzieherinnen und Erzieher auch von privaten Trägern.
Ja.
So, und deswegen ist schon die Frage, wie kriegen wir die Situation so organisiert, dass die Menschen, die Frankfurt am Laufen halten, die hier ganz wichtige Arbeit machen, und das sind nicht nur Erzieherinnen und Erzieher, da reden wir auch, nicht beim Erzieherzuschlag, aber beim Frankfurt-Zuschlag, auf den kommen wir ja vielleicht auch noch. Wir reden von Stadtpolizisten, wir reden von den Gärtnern, die unsere Grünanlagen sauber machen und. Und das ist wichtig, dass die auf der Einnahmenseite nicht mithalten können mit den Millionären, aber dass sie sich die Wohnung leisten können in Frankfurt.
Ja, ich will ja nur kurz nochmal darauf hinweisen, wer diese Wohnung besitzt und am Ende dieses Mietgeld bekommt.
Das stimmt, aber deswegen sind wir beim Thema Wohngeld gegen den CDU-Vorschlag. Die wollen ja, dass wir keine Objektförderung mehr machen, also keine Wohnungen bauen, wo der Mietpreis festgelegt ist, sondern Stefan, dem Vermieter, einfach das Geld geben und der kann die Miete weiter erhöhen, beziehungsweise dem Mieter Stefan das Geld geben, damit ich als Vermieter die Miete erhöhen kann und du einfach weiterreichst.
Ja, diese Perversionen sind hoffentlich unseren Hörern weiter, weil das ist ja wirklich alles schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt eine Spezialsache, die hat relativ wenig mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun, aber du warst ja bei uns im Podcast mit als Zuhörer, als wir über das Dortmunder Problem sprachen. Dort hat also 85 Jahre lang die SPD regiert und dann hat Thomas Westphal den Bürgermeisterposten verloren. Und zwar, weil, und in dem Falle der eine Milliardär der Stadt, Herr Obländer, der eben diese eine Firma da hat mit einem Aufsichtsrat und aus seinem Aufsichtsrat heraus hat er einen Kandidaten unterstützt und danach die Bürger aufgerufen, doch heute mal den Unabhängigen zu wählen, also seinen. Der hat am Ende 15% errungen und hat eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Obwohl eigentlich in der vor der Stichwahl, in der Vorwahl sozusagen, in der ersten Runde, ein nicht deutliches, aber linkes Lager da war, wenn man sich die Parteien anschaut. Jetzt haben wir ja schon diskutiert, dass es hier in Frankfurt nicht nur einen Milliardär gibt,
Sondern 13?
Genau. Und dass es hier vor allem auch darum geht, dass diese Leute so reich sind, weil hier Immobilien so teuer sind und sie schon immer gut in investiert haben in Immobilien. Und das Zweite ist, wir haben in Frankfurt auch sehr viel Erfahrung mit dritten Kandidaten, nämlich dem Bahnbabo. Wir haben ihn natürlich jetzt nicht bildlich parat, aber es ist natürlich immer eine Freude, ihn zu sehen. Wir haben ihn ja in der Case kurz gezeigt. Also ein mittlerweile in Rente seiender Straßenbahnfahrer, der sich vor allem durch extreme Muskelberge, aber auch Flexibilität, also man sieht ihn quasi nur im Spagat und so. Das war auf der einen Seite großes Halligalli. Aber wir wissen ja, in welcher grundsätzlichen politischen Lage das Land so ist und was möglich ist durch, und sei es die Einflugschneise, die es eben in Dortmund auch war, Law and Order am Hauptbahnhof. Also die Tagesthemen der ARD haben Berichterstattung über die Unsicherheiten junger Frauen nachts am Dortmunder Hauptbahnhof gemacht. Das ist sozusagen 1+1+1 ist gleich, demnächst sieht es hier ganz düster aus in Frankfurt, weil einfach alles bereit liegt in der Rezeptur, um hier einfach die Stadt wirklich auf rechts zu krempeln.
Ich sehe es hier ein bisschen anders als das, was in Dortmund passiert ist, aus zwei oder vielleicht auch drei Gründen. Der erste Grund ist, wir haben hier eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft. Wir haben viele Menschen, die sich jenseits von politischen Parteien einbringen. Wir haben eine starke Stiftungslandschaft und wir haben eine Situation, dass 80% der Frankfurterinnen und Frankfurter sagen, sie leben gerne hier in unserer Stadt. Das ist keine Zahl, die sich die SPD ausgedacht hat, sondern das ist eine empirisch belegbare Zahl durch das Bürgeramt für Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt. Die haben gefragt, wie gefällt es Ihnen in Frankfurt? Und 80% sagen, uns gefällt es hier gut. Und ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass wir in Frankfurt eine Stadt der kleinen und kurzen Wege sind, viel Austausch stattfindet und es immer noch drei Tageszeitungen gibt, die unabhängig berichten, auch wenn die allermeisten Frankfurter keine Tageszeitung mehr lesen, aber es gibt immer noch eine kritische Auseinandersetzung mit Nachrichten und mit Tagesaktualität. Und deswegen, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht, wie geht man mit kommunalpolitischen Fake News um.
Okay, dann kleine Zäsur im Podcast. Wir reden jetzt über ein Thema, das ein bisschen ungewöhnlich daherkommt. Du kennst es aber von mir schon. Wir haben uns beim Oberbürgermeister Neujahrsempfang kurz vorm Kaisersaal darüber schon unterhalten. Virtuelle Politik. Du hast jetzt gesagt, wir haben noch Zeitungen und die Zivilgesellschaft über, ist ja auch eine Geldfrage, Stiftung und so weiter, ist da. Wir haben diese Museumslandschaft, die grundsätzlich auch eine andere Klientel mit in der Stadt sichtbar macht. Und ich lese dir ein Zitat von Axel Hellmann vor. Du kennst ihn natürlich, ist der Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt. Der war bei einem Neujahrsempfang 2026 im Januar oder Februar, 1. Februar, glaube ich. Ich war auch da. Er sagte, wir erreichen mehr Menschen, also Eintracht Frankfurt, als die Bild, die FAZ und die Hessenschau zusammen. Wir sind ein Medienunternehmen und unser Produkt sind Emotionen. Wenn ich sowas lese, denke ich mir natürlich, okay, das ist ein bisschen wie beim Super Bowl. Man macht eine große Werbung mit, bei uns finden sie ihr Haustier wieder, während gleichzeitig Menschen auf der Straße gejagt werden. Und wenn ich sowas lese, wie, okay, wir sind Eintracht Frankfurt, klar, wir haben jetzt eine besondere Bezugnahme über Fußball, das interessiert viele. Aber es gibt doch einige Unternehmen in Frankfurt, die einfach sagen könnten, das ist ja schön und gut, dass in der Kommunalpolitik so Firlefanz stattfindet, aber wenn wir erstmal einen Aufschlag machen, dann haben wir ein Thema gesetzt.
In der Theorie kann ich mir das vorstellen, ja, das stimmt. Die Medienmacht von Eintracht Frankfurt und das Zitat von Herrn Hellmann trifft absolut zu. Ich bin ja selber großer Eintracht-Fan, bin es geworden in einer Zeit, da hat die Eintracht gegen den Abstieg in die zweite Liga gekämpft. Die Entwicklung ist rasant und die Zunahme von Fake News oder von vorgespielter Politik, das ist so. Und Fakt ist natürlich auch, dass die allermeisten Frankfurter sich mit Kommunalpolitik im Detail nicht beschäftigen. Das ist klar. Obwohl es die Politik ist, die Realität ist, die ihre Lebenssituation am allermeisten beeinflusst. Ja, vielleicht zu viel.
Ja, also wenn Eintracht Frankfurt ein Video hochlädt zum letzten Spiel, wissen wir, das sehen Millionen und Millionen. Ich habe ja kurz die Zahlen zu deinen Wahlkampfauftritten, die ich jetzt gefunden habe bei
nicht
YouTube.
Nicht ganz so viele bei mir.
Genau, das sieht ja dann leider so ein bisschen karg aus, aber das hat ja nichts mit dir zu tun, sondern grundsätzlich mit dem, wie verstehen wir in Deutschland unsere Kommunalpolitik. Ich meine, Leute wissen schon nicht, wer sie im Landtag vertritt. So, ja. Bei Kommunalpolitik ist man ja echt froh, wenn man weiß, wer der Bürgermeister ist. Aber es gibt ja mehrere historische Marker, die man hier mal nennen muss. Das eine ist in Deutschland die Freien Wähler. Die waren schon in 600 Gemeinden in Bayern Kümmererpartei, haben die CSU komplett verdrängt, trotz größter Anstrengungen der CSU und immer der Ansage von oben, kümmert euch, kümmert euch, kümmert euch. Und trotzdem haben die Freien Wähler einen Einschlag gefunden, der sich jetzt auf Landesebene in so eine populistische Darbietung da einfach im Bayerischen Landtag da gibt. Also es gibt sozusagen eine virtuelle Politik im Sinne von Einflugschneisen in kommunalpolitische Fragestellungen. In Bayern als das positive Beispiel, die Freien Wähler, die sich wirklich kümmern, oder eben aus meinen Heimatländern, Thüringen und so, wo einfach völlig klar ist, dass das Stadtteilfest von der AfD veranstaltet wird. Mhm. So, also man erreicht ja schon Leute, aber nicht über diese Wege wie bisher, sondern das sind Neubauten. Die AfD ist neu, die Freien Wähler, übrigens in Frankfurt am Main gegründet, habe ich gelesen.
Ach ehrlich?
Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ist, vor 50 Jahren oder so. Aber in Bayern haben sie dann diesen großen, und da sage ich jetzt mal, das ist auch relativ neu gewesen, ja, die Parteienlandschaft über die Kommunalpolitik so aufzumischen. Siehst du Einflugschneisen? Kann man virtuelle Politik machen, das Publikum bespielen mit Fragestellungen, Konflikte suchen, sich vielleicht auch ein bisschen ausdenken. Wir haben über das Polizeipräsidium geredet hier in Frankfurt. Das ist also in eine Immobilie, die das Land verkauft, CDU regiert. Da könnte man sicher auch eine richtige Aktion der lokalen SPD vorstellen. Und sei es mit Plakaten, wir wollen unsere Polizei zurück oder was auch immer.
Yeah.
Ja, also da gibt's auch, also wir haben doch viele Beispiele für mediale Schwungmasse, die man jetzt als Kommunalpolitiker wirklich aufmerksam studieren kann.
Ja, wir haben, also das Polizeipräsidium ist das eine, mittlerweile gehört es ja wie gesagt einem privaten Investor, aber ich will es an einem anderen Beispiel festmachen, und zwar an der Kinderbetreuung in Frankfurt. Mhm. Wir haben die Situation, dass wir fast die gesamten Beiträge für die Kinderbetreuung abgeschafft haben. Es geht nur noch um das erste Krippenjahr, also für die ein- bis zweijährigen Kinder. Und das wollen wir abschaffen. Und dann hätten wir die gesamte frühkindliche Bildung kostenfrei gestellt in Frankfurt. Das wäre ein sozialpolitischer Meilenstein, gerade weil es ganz viele Kommunen gibt. Du hast Dortmund vorhin angesprochen, ganz viele Kommunen insgesamt in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern, die gar kein Geld mehr haben, um Schulen zu sanieren oder Schwimmbäder aufrechtzuerhalten. Wir in Frankfurt eröffnen zwei neue Schwimmbäder, weil wir das Geld dafür haben. Diese Teilhabemöglichkeiten, die frühkindliche Bildung zu stärken, diese Möglichkeiten haben wir finanzieller Art und wir wollen sie politisch durchsetzen. Das kriegen aber in der Diskussion die allermeisten Menschen nicht mit, weil sie das Heute-Journal gucken oder die Tagesthemen oder vielleicht noch eine Wochenzeitung lesen, aber sich nicht mit der Politik vor Ort beschäftigen. Und deswegen, letzter Satz, glaube ich, ist es wichtig zu gucken, wie kommunizieren wir, wie kommen wir aus diesen Blasen raus, wie spitzen wir mehr zu. Nur eins mache ich nicht, da bin ich überzeugter Sozialdemokrat, ich erfinde nichts. Das mache ich nicht, aber es muss immer ums Konkrete gehen.
Kann man für das Bahnhofsviertel eine Issue-Ownership beim Oberbürgermeister herstellen, lange bevor der Wahlkampf beginnt, von dem ich glaube, wie beim letzten Mal, es wird wieder, ich möchte mit meinem Auto vor jedes Geschäft fahren, Verkehr und Bahnhofsviertelsicherheit. Mhm. Ich meine, das Leben verschwindend gering, Leute im Bahnhofsviertel im Vergleich zum Rest der Stadt, aber genau, es ist einfach überall Thema.
3.500 etwa.
Ja, von 800.000. Also wir sind ja wirklich im 0,%-Bereich. So, kriegen wir... Also ich sage wir im Sinne von, ich wundere mich, warum es das nicht gibt. Mhm. Ja? Warum wartet man erst bis zu Wahlkämpfen, um dann auf Podiumsdiskussionen, wenn man angesprochen wird, Bahnhofsviertel, ja, und da muss man irgendwas sagen. Während wir die Erfahrung gemacht haben, als wir hierher gezogen sind, dass natürlich regelmäßig Treffen stattfinden, Vereine, Verbände treffen sich hier, alle wissen Bescheid, man kennt sich untereinander, alle reden sich beim Vornamen an. Und zum Teil, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir hätten noch ein bisschen Budget, hat noch jemand eine Idee, ja, fast in diese Richtung. So, warum wird das nicht geerntet? Wo ist der große Aufschlag, das Bahnhofsviertel eben nicht nur mit Realität, also Politik auf der Straße, was weiß ich, Kameras aufstellen und eine Waffenverbotszone, die einfach erstmal nur eine, die Polizei darf ja alles Zone ist, sondern darüber hinaus das Engagement, was da ist, von der Politik aus sichtbar zu machen, sei es nur dadurch, dass man als Oberbürgermeister vielleicht so zwei Termine mehr unter Bahnhofsviertelleuten hat, wenn man doch weiß, dass das eigene Schicksal davon mal ganz krass abhängen wird.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Bahnhofsviertel in 3 Jahren das entscheidende Wahlthema sein wird. Ich glaube, das Bahnhofsviertel ist ein Thema, was die Möglichkeit gibt, zuzuspitzen, zu emotionalisieren.
Und das wird ja dann getan.
Das wird getan. Das passiert ja jetzt auch in diesem Wahlkampf und wird dann festgemacht an einem Gebäude, am Suchthilfezentrum. Ich glaube aber, dass es für die Wahl von Mike Joseph in 3 Jahren auch andere Themen geben wird, die intensiv diskutiert werden.
Ich glaube, du wünschst dir das. Aber wenn wir es jetzt als Wette formulieren würden, ich halte so hart dagegen. Mhm. Ich habe es richtig vor Augen.
Okay, ich nehme sie an.
Wie einfach Law and Order Bahnhofsviertel durchgepeitscht wird und es wirklich droht. Und wir wissen ja, die erste Wahl von Mike Joseph war eine 51-49. Und Uwe Becker hatte wirklich nur die ab 70-Jährigen hinter sich. Aber selbst Frankfurt ist nicht vor diesen alten republikanischen Mächten gefeit, ja, weil hier einfach zu viele junge Leute wohnen, die gar nichts mit der EU zu tun haben, also die nicht mal bei einer Kommunalwahl wählen dürfen. Das sind ja alles solche Schieflagen. Ich will trotzdem dich noch ein bisschen quälen mit dieser virtuellen Politik, gerne, weil wir einfach so viel Realität haben, die so einer Zaghaftigkeit entgegensteht. Das eine ist, wir haben einen Bürgergelddiskurs der CDU zum Thema bundesweit zu viele arme Menschen sind faul. So, wir haben alle noch diese Videos, gerade auch, weil Journalisten sich dann doch mal, wenn noch viel zu spät, vielleicht auch mit guter Laune dann mal darum gekümmert haben, das aufzuarbeiten, wie Thorsten Frey in mehreren Fernsehsendungen von 30 Milliarden ja, spricht und nochmal 10 Milliarden und hier und da und so, ja. Und am Ende steht dann im Gesetz, es führt im ersten Jahr zur Einsparung von 86 Millionen, aber Folgekosten ab Jahr 2 ist schon wieder teurer. Mhm. So, also die eigene, dann wirklich mal runtergebrochene Prognose der Politik sagt, wir haben vermutet, hier sind faule Menschen, die Faulheit summiert sich auf 30 Milliarden und wir haben jetzt festgestellt, die Leute sind gar nicht faul. Aber ein Jahr lang ging diese Diskussion.
Es ging ja auch im Kern gar nicht um die Faulheit der Menschen oder Nicht-Faulheit, sondern es ging darum, und das ist der Markenkern der CDU unter Friedrich Merz, nach unten zu treten, um von anderen wirklichen Problemen abzulenken. Genau. Eine weitere Zahl in unserem Zahlen-Podcast hier. Die obersten 10%, die reichsten 10% in Deutschland haben 60% des verfügbaren Nettovermögens.
Genau. Und das schlägt sich ja gerade in Städten wie Frankfurt am Main nieder. Das ist ja nicht in Thüringen auf dem Land oder so.
Die Millionäre, die du genannt hast. Genau.
So, aber wir haben eben das Vorbild, sage ich jetzt mal, vorbildhaft, dass selbst eine Bundesregierung im Amt, die nicht im Wahlkampf ist und gerade keine Opposition fürchten muss, weil eh schon alle sagen, die AfD ist blöd. So, ja? Also die CDU kann sozusagen frei walten. Und macht trotzdem so einen virtuellen Politik-Firlefanz, womit sie ja zwei große Errungenschaften für sich verbucht. Das eine ist Issue Ownership bei diesem, wir sind hier die wirtschaftlichen Kompetenten, weil wir können die Faulen verargumentieren und sie vertreiben halt alle anderen Themen. Niemand dringt ja mit einem anderen Thema durch. Also sozusagen Win-Win für die CDU. Ohne Not haben sie einfach Deutschland überzogen mit virtueller Politik.
Das stimmt.
Und ich will einen Namen nennen. Es gibt ja einen Kommunalpolitiker, der ganz hervorragende virtuelle Politik macht, aber auch mit Themen, die ich so zwieschneidig finde. Das ist halt Boris Palmer. Tübingen spielt keine Rolle. In wirklich keiner Statistik. So. Aber
das ist natürlich die Person, der dem ja auch...
Wir haben auch eine Person.
Ja, das stimmt. Aber der Unterschied zwischen Boris Palmer und Mike Joseph ist, dass Mike Joseph ein seriöser, authentischer, verlässlicher Politiker ist. Und Boris Palmer ist aus meiner Sicht ein ausgewiesener Narzisst, dem es vor allem um die Personalie Boris Palmer geht. Ja,
aber es gibt eben auch seriöse Themen.
Das stimmt.
Für seriöse virtuelle Politikmacher, wie zum Beispiel 80.000 Millionäre in einer 800.000 Einwohnerstadt.
Und was würde das konkret bedeuten?
Das würde zum einen ein Informationsdienst für sehr viele Menschen sein, die nämlich dann, und dann kann man fast, das ist so das Mamdani-Konzept, den Leuten, egal bei welchem Thema, zu sagen, du bist gar nicht allein. Ich bin nicht derjenige, der die Schicksalsgemeinschaft organisiert. Aber wenn ich sage in meinem Wahlkampf, es wird in der Hauptstadt des Kapitalismus einen staatlich betriebenen Supermarkt geben, und zwar in jedem Stadtteil ein, also 5 für 5 Millionen Menschen, dann ist völlig klar, wie viele Journalisten zu dieser Eröffnung kommen werden und dann stundenlang diese Schlange, die sich da bildet, abfilmen. Das hat mit Mamdani gar nichts zu tun, sondern das ist einfach Sichtbarmachung, ja, virtuelle Politik eines realen strukturellen Problems. Und diese Sachen, würde ich sagen, muss man finden und wirklich sichtbar machen. Virtuelle Politik, so wie ich es jetzt beschreibe, läuft halt immer unter diesem, ja, Donald Trump sagt, they are eating our dogs and cats.
Ja.
So, aber es gibt ja andere Themen, die man genauso, also die genauso ziehen würden, ja. Also ich finde zum Beispiel diese Zahl, 80.000 Millionäre in der Stadt, ist einfach schockierend.
Ja.
Weil das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist zu viel, aber hier muss man doch über Verantwortung dann reden.
Das ist ungefähr die Einwohnerzahl des Nordends und Bornheims zusammen.
Ja. Und wahrscheinlich sind die da auch. Ja. So, ein Lieblingsthema von mir, wir sind jetzt sozusagen im Recherchegespräch für mein Buch, das ich dann irgendwann mal schreibe. Wir haben Gremien, die völlig unbekannt sind, aber eine große Rolle spielen könnten. Das ist der Städtetag, den gibt es schon. Das heißt, der Städtetag ist sowas wie der Landtag oder der Bundestag und er kommt singulär vor. Also die Großstädte, es gibt noch Städte und Landgemeindenräte und so, aber der Städtetag kümmert sich erstmal um die Großstädte. 80 Großstädte, die eigentlich über ihre OBs dort vertreten sind und ein echtes Gegengewicht zur Bundespolitik bilden könnten. Und vielfach kritisiert hier im Podcast, deswegen werde ich es gar nicht so, ich bringe es auf diese Pointe runter, statt dass der Städtetag einlädt und sagt, lieber Herr Bundeskanzler, wir haben eine Lücke von 30 Milliarden, was nun? Und dann muss er antworten. Fährt der Städtetag als Bittsteller nach Berlin, hat einen Termin in Abwesenheit aller Öffentlichkeit und macht dann auf der Straße doch eine Pressekonferenz, für die sich so zwei Journalisten interessieren. Dieses Verhältnis muss doch umgedreht werden.
Ja, die Medienrealität ist ja Stand heute noch eine andere. Berlin ist der Nukleus deutscher Politik. Brüssel ist es, dann wahlweise irgendeine weltweite Großstadt oder Hauptstadt. Frankfurt hat im Städtetag immer eine große Rolle gespielt. Und genauso mit München, weil ja Berlin, Hamburg, Stadtstaaten sind, deswegen sind sie im Städtetag nicht vertreten. Das Entscheidende ist, wie du gesagt hast, wir müssen ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, weil die konkrete Politik, die bei den Menschen ja auch direkt erlebbar wird und die auf ihre Lebensrealität unmittelbar Auswirkungen hat, wird in den Städten gemacht, wird in den Landkreisen gemacht, wird vor Ort gemacht und eben nicht in Berlin. Und das ist richtig, da eine selbstbewusste Haltung an den Tag zu legen, absolut notwendig.
Ja. Also, du kennst den Vergleich von mir. Ich habe ihn schon mal bei Florian Jannik gebracht, auch im öffentlichen Gespräch, aber ohne Aufzeichnung, deswegen nur vor 200 Leuten. Wir haben in Europa die Erfahrung, dass 1952 im Zuge der, wir machen jetzt mal eine Kriegsbewältigung mit Kohle und Stahl, gemeinsamer Wirtschaftspolitik, wie auch immer, man gesagt hat, man richtet ein gemeinsames Parlament an. Und das Europaparlament startete eben mit der völligen bis heute durchgezogenen Unklarheit, wo ist es jetzt eigentlich? Straßburg, Brüssel, alle müssen hin und her pendeln und jeder, der das sieht, denkt sich, das ist doch total bescheuert. Aber es ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte, denn zuallererst war es einfach ein Entsendeparlament. Der Bundestag hat Leute dahin geschickt, die Franzosen auch, die Briten. Und dann hat man, oder die Briten, als sie dann dabei waren, und dann hat man vor Ort miteinander gesprochen. Es war ein Informationsaustausch. Alle sind wieder nach Hause gefahren. Irgendwann hat man ständige Vertreter eingerichtet, die schon mal vor Ort vorbereitend, so als Verwaltung, dann die Sitzungen strukturieren, sodass man auch mal zu Potte kam. Dann kam man auf die Idee, wir wählen einfach indirekt. Dann wählt man plötzlich direkt, also die Parlamentarier haben sozusagen Feste, dann hat man einfach europaweit wählen lassen. Heute haben wir so eine europäische Festwoche, eine Woche lang sind einfach überall diese Wahltermine und dann wissen wir, wer jetzt regiert. Und mit wer jetzt regiert ist gemeint, die EU-Kommission wurde von den nationalen Regierungen sowieso schon stiefmütterlich neben den Ministerrat gestellt und das Parlament wurde komplett ignoriert. Also Merkel war, glaube ich, nicht einmal dort, so wollte es einfach richtig marginalisieren. Aber die Erfolgsgeschichte mündet eben heute darin, dass nach einem Europawahltermin die Staaten zwar ihre Kommissare schicken dürfen, aber sie müssen einmal im Europaparlament vorsingen. Und wenn das Europaparlament Kandidaten ablehnt, ist die ganze Koalition, ist die ganze Kommission abgelehnt.
Wurde ja gemacht.
Kam auch schon vor, genau. Und da kam man auch nicht einfach durch Ministerbeschluss oder Ministerratsbeschlüsse dahinter, ja. So, und es ist einfach nur gelungen, weil man die Tagesordnung so strukturiert hat. Heute ist das Vorsingen der Kommissionskandidaten und solange sie hier nicht überzeugen, bleiben sie Kandidaten. Das ist in den Verträgen so nicht vorgesehen gewesen. Die Länder, also haben Teufel getan, ja, dagegen, dass das kommt. Aber das Europaparlament hat es trotzdem geschafft. So. Und der Städtetag hat ja einen Vorteil. Und den hatte das Europaparlament nicht. Wir leben in den Städten. So einfach ist es ja. Wir leben in den Städten. Florian Jannik meinte zu mir, ja, der Bürgermeister unterscheidet sich vom Bundeskanzler, er kann nicht flüchten. Wenn 100 Leute vorm Rathaus stehen und was wollen, dann kann man nicht einfach sagen, so, ich fliege jetzt nach Brüssel oder nach Kambodscha oder was auch immer, ja. Man kann ja nicht einfach Außenkanzler sein.
Nee, man muss dann Städtetag fahren.
Ja, das muss man aber liefern, ja, wenn man zurückkommt.
Das stimmt.
Also, wo sind hier die Ambitionen?
Du fragst mich konkret nach Ambitionen oder?
Ich frage dich nach, nicht nach deinen Ambitionen, sondern ich frage dich, warum hat man diese Chance? Und du hast jetzt gesagt, Frankfurt ist eine wichtige Stadt, weil die Stadtstaaten rausfallen. Von dir habe ich die Zahl, dass mal 8 der 10 größten Städte, die im Städtetag vertreten sind, SPD regiert waren. Warum sagt mir Thomas Westphal, dass er zwar mit Mike Joseph ein Jahr lang parallel regiert hat, aber die sich nie getroffen haben?
Yeah.
Dortmund und Frankfurt.
Ja, ich glaube, das ist in der Tat einfach ein Fehler, ein Problem, dass sich zu viele dann in Anführungszeichen nur um die eigene Stadt kümmern und nicht gemeinsame Sache machen. Ich habe das selber vor einigen Jahren erlebt. Ich habe mal für den Vorgänger von Mike Joseph gearbeitet und da hatten wir 25 Jahre Deutsche Einheit in Frankfurt gefeiert. Mhm. Und da gab es einen Abend des Deutschen Städtetages. Und da waren ja. Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der großen deutschen Städte alle zusammen. Das war schon ein imposantes Bild.
Eben.
Und vor allem die unmittelbare Einwohnerzahl, die die vertreten haben, für die sie jeden Tag arbeiten, da ist eine ganz andere Power dahinter,
ja.
als wenn du, und das ist ja eigentlich virtuelle Politik, so wie du sie definierst, wenn du den Bundeskanzler im Fernsehen siehst, ob er jetzt in Berlin, Brüssel oder Washington rumspringt, seine Möglichkeiten, die Lebenssituation in den Städten, in den Landkreisen zu definieren, zu ändern, ist so gering.
Hm.
Es wird transportiert durch Medien, da wird ein Bild gestellt, dass es den Bürgern so darstellt, als sei da derjenige, der es macht oder diejenige, die es macht.
Hm.
Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir uns da besser vernetzen.
Ja.
Über die Bürgermeister-, Oberbürgermeistergrenzen hinweg.
Also das werde ich sehr genau beobachten, wie das auch von Frankfurt als Initiative in diesen Städtetag getragen wird. Ich kann mich an ein Zitat erinnern von Winnie Heescher, eine Redakteurin im CDF, die viel Heute-Journal macht, die damals, als es zu einem Städtetag kam, von den Mini-Merkels sprach.
Mhm.
Und das war für mich, ist immer noch einer der größten Skandale überhaupt in der Begriffsfindung und so, um Leuten was zu erklären.
Ja, das ist, aber es ist ein Ausdruck der abgehobenen Berliner Blase, zu der natürlich auch Journalisten gehören.
Genau, die verwechseln sich immer mit dem Teil des, als Teil des Systems.
Ja.
Das zweite Thema, das in meinem Buch eine große Rolle spielen soll, obwohl es so wahnwitzig klingt, ist, wir brauchen eine zweite SPD, die sich nicht ganz abnabelt von Lars Klingbeils Laden, den du natürlich gleich nochmal abfeiern kannst, weil es ja auch nicht unwichtig ist, einen Finanzminister zu haben. Aber wir brauchen eine KSPD. Und das K steht auf jeden Fall für kommunal, es steht für kümmern, es steht für neue Kreativität und den ganzen Kram. Wo ist die KSPD? Ich habe eben schon kurz angemerkt, Kommunalpolitik ist typischerweise, also klar in Frankfurt dann schon, aber flächendeckend jetzt nicht eine, wo man so unbedingt auf Parteien achtet. Aber ich sehe doch, und es läuft parallel zu diesem Städtetagsargument, die SPDler, wenn sie Oberbürgermeister haben, haben alle dasselbe Problem. Frankfurt am Main und Erlangen, Oldenburg, Städte, die ich jetzt besucht habe, und klar in Frankfurt habe ich jetzt keinen Termin mit Mike Joseph gehabt, aber in den anderen beiden Städten habe ich die Oberbürgermeister doch kennengelernt. Die unterscheiden sich so krass. Das eine ist irgendwo im Norden, wir sind hier so relativ im Süden. In Erlangen ist einfach 100.000 Einwohner, 3 DAX-Konzerne. Da kann kostenlos mit dem Bus gefahren werden und so, ja. Aber eigentlich haben alle dasselbe Problem. Und es mangelt so krass an Wissenstransfer und überhaupt. Es gibt in Erlangen Suppenküchen, die Subkultur, wo ich mir frage, warum gibt es das in Frankfurt nicht? Der Druck hier ist viel höher, sowas zu haben, ja? Wo auch die Stadt wirklich Liegenschaften bereitstellt, um zu sagen, hier wird jetzt mal auf Vereinsbasis gemeinschaftlich gekocht und zwar einfach nur, damit Leute gemeinsam essen können, wenn sie es wollen und so. Ich kann natürlich jetzt als sozusagen interessierter Journalist einfach durch die Städte fahren und dann einen großen Bericht vorlegen, wo einfach 100 Beispiele drin stehen und sich jeder fragt, warum gibt's das in meiner Stadt nicht? Es war doch eine SPD-Idee und so. Ja. Warum dümpelt das so dahin? Warum ist das Selbstbewusstsein der SPD auf kommunaler Ebene so da nieder?
Ich weiß gar nicht, ob es so da nieder ist, weil wir treten hier im Kommunalwahlkampf sehr selbstbewusst an. Also ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten letzte Woche politischen Aschermittwoch hier in Frankfurt und die Grünen und die CDU, alle haben sich an der SPD abgearbeitet und wir nicht. Wir haben uns auf uns konzentriert und auf gute Politik, die wir gemacht haben und die wir noch machen werden nach der Wahl. Deswegen, ich glaube, es geht ehrlicherweise eher darum, den Blick zu weiten. Und du hast es vorhin schön beschrieben an den Beispielen Münster und Ulm. Fun Fact am Rande, unser Oberbürgermeister Mike Joseph kommt aus Ulm. Das ist ja die Stadt, in der er groß geworden
da
ist.
Da studiert und
so. Oh, genau. Ja. Nee, zum Studium ist er nach Frankfurt gekommen.
Ach so, genau.
Aber vorher, ist da in die Schule gegangen. Deswegen ist es eher eine Frage, wie vernetzen wir uns besser? Wie profitieren wir besser voneinander und sorgen dafür, dass, wie du gesagt hast, die Städte, die Großstädte insbesondere, und da würde es ja aus meiner Sicht schon reichen, wenn man die 10 größten Städte Deutschlands zusammennimmt, wenn die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister beziehungsweise regierenden Bürgermeister in Hamburg und in Berlin sich zusammentun und an einigen Stellen gemeinsame Sache machen. Zum Beispiel beim Thema Wohnungsbau, was sie vielleicht an finanziellen Unterstützung vom Bund brauchen. Oder bei der Situation, wie man mit Geflüchteten umgeht, was da an finanzieller Unterstützung durch den Bund kommen muss. Weil das natürlich die Kommunen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, einige Kommunen stehen kurz vor dem finanziellen Kollaps. Und es hat viel damit zu tun, wie unsere Demokratie wahrgenommen wird. Dass Menschen sagen, wenn in meiner Heimatkommune, in meiner Stadt keine Schwimmbäder mehr da sind, wenn die Häuser und die Straßen verfallen, wenn die Busse kaum noch fahren, weil keine Fahrer mehr da sind, dann hat das etwas mit der Stärke der Demokratie zu tun.
Ja, also ich finde gerade auch wir haben ja eine große sozusagen bundespolitische Frage, die im Bundestag viel, ich weiß gar nicht so viel, aber im Rahmen der Bundestagsdebatten oder des Diskurses und vor allem im Journalismus, und das ist Wehrfähigkeit. Und dann kommen wir natürlich aus unseren etwas progressiveren Podcast-Richtungen hier immer auf die Frage, ja, was ist denn gerade in Verteidigung so? Um was geht's denn so? Weil gerade junge Leute sollen jetzt plötzlich auch mal was fürs Land tun. Da fragt man sich, was hat denn das Land, die Schule zum Beispiel, ja, für die jungen Leute getan? Und genau hier kann man ja einen Konnex herstellen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Kiel, Frankfurt, Düsseldorf, was auch immer. Weil alle die gleichen Probleme haben. Und wenn man ein Selbstverständnis als Kümmererpartei hat, also Beispiel Freie Wähler, ja, dass man einfach gemeindeübergreifend, wie auch immer, also mich wundert, umso mehr ich das durchdenke und mich damit beschäftige, ja, umso mehr wundert es mich, dass das nicht ein Automatismus ist.
Aber wie würde der Automatismus in deiner Vorstellung konkret aussehen?
Ja, das können wir jetzt zum Ende mal, und jetzt sind wir ganz spekulativ, ne?
Ja.
Wir hatten eine Corona-Pandemie, die durch eine Sache vor allem aufgefallen ist, nämlich dass wir plötzlich Bund-Länder-Runden hatten. Und dann gab es die Kritik, das ist aber so im Verfassungstext jetzt nicht vorgesehen, sondern aus so einem Informationsbündnis kam einfach, man trifft sich halt jetzt mit dem Kanzler und dann keiner will so richtig die große Verkündung machen, sondern man sagt so, nee, jetzt haben wir alle gemeinsam entschieden und jetzt ist es halt so, ja, und Leute müssen wieder zu Hause bleiben. Dieses nicht verfasste Gremium, das in einer Krisenlage plötzlich alles bestimmt hat, ist ja so eine Idee von, es geht also. Ein nicht verfasstes Gremium, also eine KSPD oder ein neuer Städtetag, ja, geht also. Und jetzt habe ich, und das habe ich dir im Vorfeld mal als Wortlaut schon geschickt, damit du es vor Augen hast, damit ich dich nicht ganz damit überrasche. Aber bei Florian Janik in Erlangen vor Publikum, vor seinen eigenen Wählern, fing er an, über die Corona-Pandemie zu reden. Und sagte, Corona, total, also keine tolle Zeit, keine Sorge, ich will das nicht glorifizieren. Und dann kommt ein großes Aber. Und er entwickelt so einen Gedanken wie, also als wir den Auftrag bekommen haben, zielorientiert ein Impfzentrum zu bauen, haben wir uns überlegt, wer soll das jetzt hier machen? Und wir haben ja irgendwie so ein Veranstaltungsdezernat oder wie das da heißt, keine Ahnung. So, und die haben das dann plötzlich gemacht. Also quasi die Messebauer der Stadt haben dann plötzlich das Impfzentrum gebaut.
In Erlangen.
Also in Erlangen. Und dann habe ich ihnen das so ausformulieren lassen und habe dann nochmal nachgefragt, Zitat ich, wenn du jetzt die Wahl hättest, Erlangen weiterhin mit Geld verwalten, und wir reden hier von 3 DAX-Konzernen, 3x Siemens, die wirklich für Gewerbesteuer aufkommen, für 100.000 Leute, so, also wir reden im Grunde von einer Gemeinde, die relativ reicher ist als Frankfurt, nur kleiner. So. Würde er für alle Probleme gerne diesen Weg einschlagen?
Welchen Weg?
Den Corona-zielorientiert, ihr müsst jetzt ein Projekt machen, nimm deine Stadtgemeinschaft und mach's einfach. Oder weiterhin mit dem Budget, wie bisher, aber mit allen, das Land will, das Bund will, wir müssen was bezahlen, wir können hier nicht und im Grunde das Polizeipräsidium gehört auch noch dem Land, ja, und die verkaufen es einfach. So, und dann sagt er, also ich würde auf jeden Fall diese Variante wählen, die ohne das Budget. Gegen das Budget, ja, gegen das Budget und dafür, weil, und dann führt er das so aus, ja. So, das ist, deswegen jetzt im Wortlaut, als ich es dir zuerst vorstellte, beim Neujahrsempfang im Römer, konntest du es ja nicht so ganz glauben und hast dann auch gleich gefragt, aber wie finanziert man dann die Schwimmhalle und so weiter und so fort. Aber steckt hier nicht trotzdem, es ist ja nun nicht irgendwer. Es ist ein Oberbürgermeister, der seit 12 Jahren Verantwortung hat. Also der hat die Corona-Zeit, der hat das davor, danach. Der weiß, wovon er redet. Mhm. Der weiß, wie es ist, sich mit diesen DAX-Konzernen rumzuschlagen und den Hebesatz für die Gewerbesteuer auszudiskutieren und so. Und der kommt in einem Wahlkampf nach 2 Amtszeiten in deinem Alter dazu, öffentlich zu sagen, sorry, lieber ohne dieses Budget, dafür freie Hand mit meinen Bürgern.
Ja, aber das ist ja genau die erste Frage, die ich dazu hätte. Was bedeutet das denn jetzt? Er hat keine freie Hand mit seinen Bürgern, an bestimmten Projekten zu arbeiten. Das verstehe ich halt nicht, weil wenn ich kein Geld habe, also das ist ja in Bayern nicht anders als in Frankfurt, wenn keine Gewerbesteuereinnahmen in die Stadt fließen, die du als Stadt eigenständig verteilen kannst, ist deine Handlungsfähigkeit, dein Handlungsspielraum sehr begrenzt. Und deswegen, was machst du dann? Bist du dann darauf angewiesen, dass Menschen aus deiner Stadt spenden, dass man Crowdfunding macht, Graswurzelbewegung? Ich habe ein hohes Faible dafür, aber das ist ein ungleich höherer Organisations- und Zeitaufwand und du weißt nicht, ob was bei rumkommt. Ja. Du hast wenig Planungssicherheit.
Also es gibt einige, sag ich mal, Felder, in denen wir so ein bisschen Erfahrung haben. Das eine ist, du hast vorhin die Schwimmhallen angesprochen. Ich gehöre auch einem Schwimmverein an, bin da auch Trainer, kenne sozusagen ein bisschen mehr als nur ins Wasser gehen und so. Mhm. Und wir haben in Frankfurt zum Beispiel deswegen große Wasserknappheit, Wasserflächenknappheit, keine 50-Meter-Halle. Sie wird jetzt erst gebaut. Das Rebstockbad ist aber erst nächstes Jahr fertig. So, wir haben im Landesleistungssportzentrum noch eine 50-Meter-Halle, aber da kann nur Jan Frodeno als Gast schwimmen, da kann man kein Eintrittsticket kaufen. So, ja? Für die Vereine ist jetzt auch, die Schulen schwimmen da so ein bisschen und so weiter. So, die Schwimmhalle in Höchst, in der ich bin, die hat auch mal der Verein betrieben. Das muss also nicht immer ein wirtschaftliches Unternehmen sein, sondern so wie Alex Axel Hellmann bei Eintracht Frankfurt auch sehr stolz darauf ist, dass es Eintracht Frankfurt schafft, hauptamtliche Trainer einzustellen in allen Sportarten, weil eben der Fußball so viel abwirft. Das muss nicht immer über eine zentrale Kasse laufen, sondern das kann durchaus, ohne dass man jetzt eine Gewerbesteueraufkommen finanziert und das Geld dann wieder zurückspielt an den Nachmittagsbetrieb der Belegschaften, die diesen Gewerbesteueraufkommen erwirtschaften, dass man einfach wirklich sagt, und das ist eben dieses Beispiel aus Erlangen, das ist alles ganz toll mit diesen Restaurants. Aber wir haben sehr viele Leute, die wollen einfach mit ihren Freunden essen gehen und die sind auch bereit, selbst zu kochen. Wir müssen denen nur eine Küche hinstellen. Mhm. Also was macht die Stadt? Sie stellt denen eine Küche hin. Mhm. Da finden also keine Mietzahlungen statt, da findet kein Mitgewinn, wir müssen jetzt zum Großmarkt, das Menü muss ausgefeilt sein, sondern man organisiert es einfach das ist das Menü, das gibt es heute zu essen, wer kommt bei. So, und damit kann man aber, es gibt sehr viele Gemeinden, die betreiben so ihre Freibäder, weil es nur 3 Monate im Sommer geht und es gibt genug. Auch eins meiner Buchthemen, ja, die Altenrepublik. Es gibt sehr viele alte Menschen, die nun aus ihrem Berufsleben rausfallen und dann feststellen, ach so, meine Lebenserwartung ist 7 Jahre länger, als ich dachte. Mhm. Ja, große Kampagne der Versicherung, den Leuten zu sagen, sorgt mal vor, ihr lebt viel länger, als ihr dachtet und ihr seid viel länger fit. Mhm. Und es gibt einiges an Engagement. Und sei es nur, dass man das, was unternehmerisch bisher oder städtisch gemacht wurde, jetzt gemeinwohlorientiert in Genossenschaften oder was auch immer organisiert.
Da habe ich ein hohes Faible für. Aber jetzt mache ich es mal ganz konkret. Wer baut denn dann die Wohnungen in Erlangen, wenn die 3 DAX-Konzerne nicht mehr da sind, das Geld nicht mehr reinkommt? Wer macht das?
Ja, da ist ja mein Vorschlag, grundsätzlich zu sagen, wenn ausreichend Geld im System ist, und das ist es, dann kann man einfach über harte Regulierung von außen, und ich bin zum Beispiel ein großer Fan zu sagen, und das war dieser Wahlkampf von Elizabeth Warren damals gegen Donald Trump, zu sagen, wir machen es hardcore kapitalistisch, aber wir ziehen oben und unten eine Linie ein. Mhm. Niemand unter Mindestlohn, niemand über 100 Millionen, ab dann greifen einfach an die Substanz gehende Zahlung. Ne? Und ich glaube, man kann relativ viel so organisieren, gerade im Wohnungsbau, um Unternehmen zu sagen, ja, das, ihr könnt auch einfach bauen, ohne dass hier für euch 500 Millionen übrig bleiben und der Notar auch nochmal abkassiert. Ja? Also der T1 ist in Baukosten nicht 1,4 Milliarden gewesen, der ist im Verkauf 1,4 Milliarden.
Aber mein Punkt ist ja zu sagen, der Wohnungsmarkt, die Wohnungsfrage muss durch die öffentliche Hand, durch die Stadt, durch das Land beantwortet werden und kann nicht alleine den Privaten überlassen werden. Wenn die öffentliche Hand aber kein Geld hat, um Wohnungen zu bauen, wer baut sie dann?
Die öffentliche Hand, also wenn man wirklich zu einem öffentlichen Bauen käme, also nicht nur gefördert, sondern öffentlich, dann hätten wir einen Marktteilnehmer, der sich ohne Ende verschulden kann, Er refinanziert das wie jeder andere auch. Das hat mir ein Milliardär im direkten Gespräch hier in Frankfurt gesagt. Es gibt keinen Zuwachs der Gebäudepreise mehr. Es ist nur noch Netto-Mietrendite. Mhm. Und was das angeht, ist jetzt für alle auf Augenhöhe. Es ist die Vermietung. Man muss natürlich krass reinfinanzieren. Nur, und da bin ich der Meinung, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die ein Teil des Staates ist, ist absolut kreditwürdig. Mhm. Und es ist die Schuldenbremsendiskussion. Ja, und wir wissen, die Kommunen haben da nicht freie Hand. So. Aber ich finde, beim Thema Wohnen, da ist Geld wirklich nur Mittel zum Zweck. Da wird sich bitte komplett verschuldet.
Ja, aber dann muss sich ja das Projekt, was die städtische Wohnungsgesellschaft, die kaufen eine Fläche, die bauen Wohnungen, dafür müssen sie Geld investieren. Das heißt, du würdest dann sagen, die sollen das zu 100% über die Bank.
Absolut.
Ja. Und dann müssen sie ja wieder zurückzahlen.
Genau. Sie haben eine Netto-Mietrendite und darüber wird über Jahrhunderte zurückgezahlt. Die Banken wollen einfach nur, dass Geld fließt. Mhm. Wir haben jetzt schon einzelne Unternehmen wie Google, die 100-jährige Anleihen rausgeben. Keiner weiß, was in 100 Jahren ist. Aber so finanzieren sich mittlerweile sogar private Unternehmen. Das ist wirklich erstaunlich. Und Unternehmen, die im KI-Business nicht wissen, was morgen ist, ja, die kriegen 100-jährige Anleihen, weil einfach so viel Anlagevermögen einfach nur Gelegenheiten sucht, ja. Mhm. Und diese Ströme, ich würde jetzt sagen, das ginge mir zu weit, ja. Ich will gar nicht. Also ich würde das lieber abschöpfen, einfach dieses Geld. Mhm. So, aber man kann es zumindest in diese Bahn lenken. Und eine Stadt wie Frankfurt am Main mit einem Budget von 6 Milliarden im Jahr kriegt von mir Feuer frei, um sich für die nächsten 10 Jahre mit einem klaren Plan, also mit einem wirklich 50-Jahre-Plan, sich hier pro Jahr um 3, 4, 5 Milliarden zu verschulden. Also ich hätte da überhaupt gar keine Probleme und wäre der wirklich vorderste Wahlkämpfer für so ein Abtauchen in so ein.
Da wäre ich sofort dabei. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschulden, aber ich glaube, wir haben ein großes Problem. Wir als Stadt müssen ja durch Gesetz einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Genau.
Weil
und
unser
das ist ein
Haushalt,
Problem. Genau. Das ist die Schuldenbremsendiskussion,
das heißt,
überall.
Genau. Das Land darf ja Schulden machen, wobei in Hessen unter schwarz-gelber Landesregierung ja die Schuldenbremse eingezogen wurde. Aber wir als Stadt, wie alle anderen Städte in Hessen auch, müssen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Das lassen wir hier mal als letzten Gedanken, also den ich jetzt noch formuliere, denn der ist mir sehr wichtig, weil es auch so eine Pointe ist einfach. Wir haben in Frankfurt die EZB stehen. Wir haben die Schuldenbremse gerade angesprochen. Also für die Kommunen ist es völlig unmöglich, juristisch das zu machen. Die Länder haben es auch schwer. Der Bund darf es eigentlich auch nicht. Steht ja im Grundgesetz, man darf sich nicht verschulden. Trotzdem, dass da seit 2009 drin steht, haben sich ja Schulden aufgehäuft. Mhm. Die Frage ist dann immer, ist das ein Problem? Und die Pointe ist natürlich, von den 3 oder 3,5, 4 Billionen, die Deutschland jetzt verschuldet ist, liegen 30% bei der EZB. Mhm. Da ist einfach eine Notiz im Keller mit sehr vielen Nullen drauf. Und dann heißt es, das ist der Schuldenstand, dieses Geld schuldet uns Deutschland. Wir wissen aber, wie die EZB kommuniziert. Sie schreibt ein Bittebrief nach dem anderen an die Bundesregierung, gebt die Kohle aus. Die wollen das Geld nicht zurückhaben, sondern genau das Gegenteil. Die wollen, dass Deutschland noch mehr Geld ausgibt. Und das ist einfach eine wirklich krasse Fehlspezifikation, dass wir einen gigantischen Gläubiger haben, Bundesbank und EZB, gerade hier in der Stadt, und wir diese Schuldenbremsendiskussion so völlig irrlichternd da haben, obwohl es nur um eins geht, Liquidität. Mhm. Die EZB hat nicht den Auftrag, das Geld zurückzufordern, das will sie auch gar nicht. Man wüsste auch gar nicht, bei welcher Polizei sie anruft und die Knochenbrecher, sondern es geht um das Inflationsziel. Und was das Inflationsziel angeht, sind wir bestens aufgestellt wieder. Ja, also es wird genau getroffen in Deutschland. Und von daher feuerfrei. Also Japan hat im Vergleich zu uns einfach 8 Billionen mehr Schulden. Spielräume sind also offenbar da. In Japan ist auch nicht alles Töfte und so, aber es ist jetzt nicht ein Land, das völlig am Abgrund steht, sondern das hat genau die gleichen demografischen Sorgen wie wir. Und ich denke mir, dadurch, dass wir jetzt aufgeschlüsselt haben, 80 Millionen Deutsche und so viele in Frankfurt, so und so viele Millionäre und so viele in Frankfurt, wenn die das Geld nicht mobilisieren und ihre Rendite nicht haben wollen, ja, dann kriegen sie die Rendite halt nicht. Dann baut jetzt der Staat und verschuldet sich halt mit 2%. Also wen juckt's, ehrlich gesagt?
Das teile ich, dass der Staat baut.
Sehr gut. Dann vielen Dank, Kolja. Ich wünsche viel Erfolg bei diesem Wahlkampf. Ich drücke natürlich einigen Parteien die Daumen, denn ich wünsche mir hier ein Lager. Ich wünsche mir flächendeckend für die Deutschen, dass es wieder einfacher ist, Politik zu beobachten. Ich wünsche mir klare Lagerbildung.
Vielen Dank.
Und hoffe, meine Stadt wird dann so regiert. Vielen Dank dir.